auf Spurensuche nach Natürlichkeit. Beiträge rund um die innere und äußere Natur von Bastian Barucker.
Dann darf ich Sie ganz herzlich begrüßen. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, Zuschauerinnen und natürlich liebe Gäste hier vorne mit mir auf der Bühne. Es ist eine Premiere heute. Ich habe das noch nie gemacht, aber ich habe regelmäßig im Sprechsaal tolle Interviewgäste, und wenn die dann, wo ich denke, das passt doch gut zusammen, es wäre doch schön, wenn andere Leute zuhören, dann habe ich gedacht, lass uns einfach abends hinsetzen und reden und andere dürfen zuhören. Genau das tun wir jetzt. Ich will vorher noch ein bisschen was sagen zu dem Format. Ich stelle natürlich meine Gäste auch noch gleich vor. Ich will zuerst noch einen Dank an den Sprechsaal aussprechen und auch an die Techniker und Leute, die hier helfen im Hintergrund, weil die dafür sorgen, dass wir jetzt hier, genau, weil die dafür sorgen, dass wir das jetzt hier machen können. Ich sage auch gleich noch, warum ich das als besonders erachte und nicht als ganz normal. Und habe eine kleine Anekdote mitgebracht, die viele, viele hunderte Jahre zurückliegt, aber vielleicht trotzdem interessant ist. Als europäische Siedler nach Nordamerika kamen, also eine Weile her, und was hat das jetzt mit Corona zu tun, gingen sie in die Demokratielehre und schrieben, inspiriert vom großen Gesetz des Friedens, die amerikanische Verfassung. Nennt sich die Einflusstheorie in der Geschichte. Und ein Kernelement dieser indigenen Demokratie war übrigens die Meinungsfreiheit. Und es gibt ein Buch, es gibt darüber viele gute Bücher. Eins ist The Iroquois Book of Life. Und dort berichten vor allen Dingen Indigene darüber, über diese alte Demokratie. Und da habe ich ein Zitat mitgebracht, was ich als relevant erachte. Völlig fernab von dem Thema, um das es heute Abend geht. Da steht nämlich, die Meinungsfreiheit war ein Recht, welches so tief in die Lebensweise der Irokesen eingebettet war, dass es keine Erwähnung in der Verfassung braucht. Brennende Feuer verteilt über das ganze Territorium der sechs Nationen symbolisierten das Recht auf öffentliche Diskussion. Ja, ist eigentlich eine schöne Einstellung. Und heute Abend ist so ein Feuer vielleicht, wo wir zusammensitzen und Dinge besprechen, einfach weil es für ein demokratisches Miteinander relevant ist. So meine Ansicht. Seit nunmehr mehr als 4 Jahren leben wir in Zeiten, deshalb, das will ich nochmal erwähnen, in denen es normal geworden ist, gerade wieder passiert in Bremen, dass Veranstaltungsräume kurzfristig gekündigt werden, Druck auf Veranstalter ausgeübt wird, wenn diese Regierungskritiker zum Beispiel zu Wort kommen lassen. Dieser Abend, unabhängig vom Thema, ist auch eine Würdigung uralter Prinzipien demokratischen Zusammenlebens. Und dazu zählt, dass Bürgerinnen und Bürger zusammenkommen, sich respektvoll austauschen und gemeinsam Ideen und Perspektiven besprechen. In diesem Sinne heiße ich Sie alle herzlich willkommen und stelle Ihnen nun gerne die hier sitzenden Gäste vor. Wir haben zu Gast Professor Volker Böhme-Nessler, mit dem ich heute auch schon ein Interview führen durfte. Er ist Jurist. Von 1993 bis 1998 waren Sie Rechtsanwalt in Berlin und Wiesbaden. Von 1998 bis 2014 Professor für Europarecht, öffentliches Wirtschaftsrecht und Medienrecht an der Hochschule für Wirtschaft und Technik in Berlin. Seit 2014 Professor für öffentliches Recht, Medien- und Telekommunikationsrecht an der Karl von Ossietzky Universität Oldenburg. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Direkt zu meiner Linken sitzt Professor Gerd Antes, Mathematiker und Medizinstatistiker. Und von 87 bis 2018 waren Sie wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für medizinische Biometrie und medizinische Informatik der Universität Freiburg, von 98 bis Oktober 2018 Direktor des Deutschen Cochrane-Zentrums. 2012 ernannte sie die medizinische Fakultät der Universität Freiburg zum Honorarprofessor. Sie gehörten zu den Gründern des Deutschen Netzwerks Evidenzbasierte Medizin und waren Mitglied in verschiedenen Wissenschaftskommissionen, darunter auch der Ständigen Impfkommission des Robert-Koch-Instituts. Herzlich willkommen und danke, dass Sie da sind. Vor ziemlich genau 2 Monaten saßen hier die Journalistin Aya Velasquez, der Finanzwissenschaftler Stefan Homburg und ich, und wir präsentierten die RKI-V, Files, Protokolle, die geleakten RKI-Protokolle, die ein Whistleblower, eine Whistleblowerin an Aya Velasquez durchgestochen hatte. In diesen zeigt sich vieles, wir wissen noch lange nicht alles, aber es zeigt sich, dass die Pandemiepolitik nicht unbedingt der Wissenschaft folgte. Und meine erste Frage zum Einstieg an Sie wäre, haben Sie das verfolgt? Ich nehme an. Und hat Sie was an der Veröffentlichung der geleakten Protokolle überrascht, schockiert oder mitgenommen? Gerne Herr Antes zuerst.
Es hat mich, also das Durchstechen hat mich natürlich überrascht. Das konnte man nicht vorhersagen, aber es hat mich nicht richtig überrascht, aber die Schärfe dessen, was da gelaufen ist, die hat mich sehr überrascht. Also ich habe es einfach, während es passierte, nicht begriffen. Aber ich redet ja alles über die mittlere Woche im März 2020 und ich hatte dann dieses lange Spiegel-Interview, ich glaube am 27. März 2020 und da stand es eigentlich drin, aber für mich waren das so Brocken, die nebeneinander lagen oder standen und das Begreifen, das kam erst sehr viel später und langsam. Und wenn man jetzt die Protokolle liest, ist es erstaunlich, wie das sozusagen klack, klack, klack passierte. Hm.
Gerne Sie.
Ja, es hat mich doch ein bisschen überrascht. Der Punkt ist, man hat es geahnt. Es gab auch damals schon Kritiker, die gesagt haben, dieses ganze Motto Follow the Science ist gelogen. Was man dann jetzt aber, und das hat mich dann schockiert und dann doch wieder ein bisschen überrascht, wenn man jetzt ganz genau liest in den Protokollen, dass es so war, wie es manche Kritiker schon gesagt haben, wie es viele geahnt haben. Und das ist sozusagen schwarz auf weiß die Bestätigung. Es war genauso knallhart und plump, wie die Politik sich eingemischt hat, wie manche das befürchtet haben. Nicht alle. Ich habe am Anfang auch selber zu denen gehört, die eher gesagt haben, naja, so schlimm wird es nicht sein. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich wollte es mir auch nicht vorstellen. Aber es ist so. Und das ist schockierend.
Bei mir begann es noch eine Stufe früher. Ich hatte Ende Februar ein Interview im Südwestrundfunk, also im Fernsehen. Und zwar wurde ich befragt, wie man damit jetzt umgehen sollte. Also wirklich Stunde Null. Und dann habe ich gesagt, naja, ist doch klar. Alle, die Fahrrad fahren können, kriegen Fahrradpflicht, damit die Vulnerablen in den Straßenbahnen und Bussen einigermaßen unbeschadet zur Arbeit kommen und sonst was. Und das war sozusagen das erste Erlebnis, dass ich glaubte und sicher war, dass ich sage das Richtige, aber es hatte keinen Effekt.
Aber das ist ein gutes Stichwort. Wir fangen mal an, weil es dreht sich jetzt schon alles um den Anfang. Also vor Mitte März 2020 natürlich schon, aber Mitte März ging es dann los. Es passierten historische Dinge in diesem Land, die noch nie vorher geschehen waren. Es gibt von Ihnen einige Interviews, Herr Antes, da sprechen Sie von, ich zitiere nur so nicht ganz wörtlich, es wurden alle Fehler gemacht, die man hätte machen können oder ganz viele. Ich will Sie jetzt nicht falsch zitieren. Wenn wir zurückgehen, Anfang 2020, Mitte 2020, es wird hochgestuft, wie wir jetzt wissen. Welche Daten hätte man eigentlich gebraucht oder messen müssen, um zu sagen, wir haben hier eine Gefahr oder keine Gefahr für die Allgemeinheit? Weil wir wissen jetzt durch die Protokolle, dass die Hochstufung politisch motiviert war und gesteuert war und nicht, was ja Ihr Fachgebiet ist, evidenzbasiert. Was hätte man eigentlich gebraucht, um evidenzbasiert hochstufen zu können oder eben nicht? Und was wurde unterlassen?
Also das Zitat war schon alles. Mhm. Und wir haben praktisch von der ersten Sekunde an nicht gewusst, wie der Immunstatus der Bevölkerung ist. Also sozusagen, wir hatten überhaupt keine Basis, an die man andocken konnte, um zu steuern. Deswegen war es auch nicht so überraschend, dass die Politik da reingegrätscht ist. Und eigentlich, die gesamte Front hat völlig versagt, die Medien haben völlig versagt. Es kam nirgendwo der Vorschlag, auch aus Interviews herausgelöst zum Beispiel, was man machen müsste. Und ich habe es, glaube ich, auch im März schon geschrieben, es gibt in Deutschland eine sogenannte nationale Kohorte, die hat 200.000 Mitglieder. Und dann war völlig klar, in der ersten Minute, man müsste daraus, sagen wir mal, 50.000 rauslösen, die das Altersspektrum komplett abdecken, um ein Spiegelbild der Gesellschaft zu haben. Und die hätten dann alle zwei Wochen Blut geben müssen. Und solche Teilnehmer in einer Kohorte, die können das. Die müssen nicht mehr überzeugen. Die sind ja schon freiwillig da drin. Und dann hätte man gleich von Anfang an viel klareres Bild gehabt, was geht und was geht nicht. Und da ist nichts in der Richtung passiert.
Eine ganz kurze Zwischenfrage. Warum nicht? Was war der Grund dafür? Wusste man es nicht? Wollte man es nicht?
Die Frage wissen? Ist nicht zugelassen, weil ich die nicht beantworten kann.
Also, das ist meine Spezialität, Fragen, die keiner beantworten kann. Ich frage auch immer meine Frau, warum. Das kann sie dann auch nicht beantworten.
Ah ja, gut. Also ich,
oder ich weiß nicht, vielleicht will sie es auch nicht.
Also meine eingeschliffene Antwort ist immer, ich muss mich entscheiden zwischen Inkompetenz oder Vorsatz. Genau. Und jetzt kommt die ganz gemeine Aussage, eigentlich ist mir Vorsatz lieber, weil der eine gewisse Kompetenz verlangt. Ja?
Ja.
Ja, Sie lachen, aber das, aber das ist natürlich, eigentlich ist es nicht zum Lachen, weil wenn es schon mit Vorsatz sozusagen dahingetrieben wurde, dann haben wir ganz zu Anfang schon irgendwie was versäumt. Und da muss man ganz klar sagen, das waren die Mainstream-Medien, die von der ersten Sekunde an versagt haben. Und ich hab seit 98 systematisch Wissenschaftsjournalisten ausgebildet, Inhouse-Workshops beim Spiegel, Apothekenumschau und auch bei den kleineren Zeitungen, Bertelsmann. Und eigentlich haben die alles begierig aufgesogen, was denen vermittelt wurde. Und das war irgendwann schnipp weg. Ich begreife es bis heute nicht.
Ich denke, da kommen wir noch auf diese Spurensuche, was es gewesen sein könnte, weil anscheinend betraf es nicht nur Medienschaffende, sondern auch andere Fachgebiete. Herr Böhme-Nessler, würde ich auch gerne mal zu Ihnen im gleichen Zeitfenster bleiben. Wir hören jetzt hier, es hätten Daten erhoben werden können, die hätten also eine fundiertere Entscheidung oder überhaupt erstmal eine Betrachtung der Lage ermöglicht. Wir wissen jetzt nicht genau, warum nicht, aber es ist nicht geschehen. Und was bedeutete aber, welchen Effekt hatte die Hochstufung, die politisch motiviert war, für die Gerichte und für unsere Grundrechte?
Das hatte eine ganz entscheidende und eine ganz fatale Wirkung. Es ging ja darum, dass Grundrechte eingeschränkt werden in einem Ausmaß, das wir noch nie hatten vorher in der Geschichte der Bundesrepublik. Und die Systematik, sozusagen die verfassungsrechtliche Systematik, ist folgende. Erst kommen die Grundrechte, die sichern die Freiheit der Bürger gegenüber dem übergriffigen Staat. Und dann manchmal ausnahmsweise, wenn es gute Gründe gibt und wenn es strikt verhältnismäßig ist, dann darf der Staat ein bisschen die Grundrechte einschränken. Das ist die Systematik. Und ob die Grundrechtseinschränkung, ob die verhältnismäßig ist und damit erlaubt ist, das hängt unter anderem vom Risiko ab. Das heißt, je schlimmer die Pandemie wäre, je höher das Risiko ist, desto eher darf der Staat auch in Grundrechte eingreifen und umgekehrt. Das heißt also, der naturwissenschaftliche Hebel, an dem die Juristen die Zulässigkeit festmachen, ist die Risikoeinstufung. Wenn die nach oben geht, darf man eher Grundrechte einschränken. Wenn sie nach unten geht, muss man die Einschränkung aufheben oder darf überhaupt die Grundrechte nicht einschränken. Das ist der entscheidende Hebel, diese Risikoeinstufung. Und deswegen ist das auch so furchtbar oder so erschreckend, dass man sieht, genau an diesem Punkt ging es gar nicht mehr um Wissenschaft. Das war eine rein politische Entscheidung. Wir haben gesagt, die Politik hat gesagt, die Risikoeinstufung ist hoch, alles ganz schlimm. Und deswegen schränken wir jetzt millionenfach Grundrechte ein. Und das ist unter methodischen Gesichtspunkten, unter rechtlichen Gesichtspunkten völlig indiskutabel gewesen. Aber alle haben es mitgemacht.
Er hat sich gerade in mein Gebiet
Ich lasse mich auch gerne jetzt korrigieren.
Ja, genau. Methodisch. Nein, war nicht so gemeint. Völlig klar, wie das gehen muss. Es gibt Technikfolgenabschätzung. Und die Methodik dafür, die gibt es seit 1960 in den USA entwickelt. Und wir haben immer das Dreibein Nutzen, Schaden, Schrägstrich, Risiko, Kosten. Und dadurch, dass man das ganz früh in die Richtung medizinisch-virologische Perspektive abgedrängt hat, ging es nur noch darum, scheinbar erfolgreich Corona-Tote zu vermeiden. Und der Rest hat einfach nicht interessiert. Und das sieht man auch an den Expertengremien. So Leute, es gibt richtig gute Leute in Deutschland. Kein einziger davon war auch nur in der Nähe diese Expertengremien oder wo er auch nur angefragt, ob er mitmachen wollte. Mhm. Ja, das war praktisch, ich sag's mal ganz bösartig, methodikfrei.
Mhm. Also politisch.
Ja, politisch bis auf den Ausschnitt medizinisch-virologisch. Mhm. Mhm. Ja, und deswegen, das war immer das Feigenblättchen. Mhm. Und so wie dann noch das personalisiert wurde, dass wenige zu allem ihre Meinung sagen durften, also zum Beispiel die Physikerin Viola Priesemann, die hatte vorher noch nicht mal einen halben Fuß in der Medizin. Und plötzlich wurde sie eine Expertin dafür, alles einzuschätzen und dann auch lauthals zu fordern, Lockdown ab 20 Uhr. Und das war praktisch im luftleeren Raum, wissenschaftlich gesehen.
Genau, also Lockdown ab 20 Uhr, das ist das Stichwort. Es kamen halt Maßnahmen. Es kam ein Maßnahmenpaket, historisch noch nie da gewesen. Für manche vielleicht ein Schock. Für manche, die eine Angst waren, vielleicht als notwendig erachtet. Ist jetzt erstmal subjektiv. Jetzt sind wir ja, es ist eine Weile vergangen und ich höre halt in der Presse oder andere auch, die Maßnahmen haben Leben gerettet. Die Maßnahmen waren toll. Ohne die Maßnahmen wäre das und das passiert. Ich habe Sie heute schon mal gefragt, weil wir hatten ja schon mal ein Interview. Ich kenne also die Antwort ein bisschen. Aber rückblickend jetzt, kann man eine Aussage darüber treffen, evidenzbasiert, fundiert, welche Maßnahmen wie viel wirklich gebracht haben?
Darf ich nochmal das Gleiche sagen?
Ja.
Wenn es immer noch stimmt.
Naja, in meinem Alter vergisst man ja auch viel. Deswegen, es gibt eigentlich zwei oder drei große Komplexe. Das eine ist wirklich der Startpunkt. Wie ist der Immunstatus? Und wie groß ist das Risikoverhältnis von den ganz Jungen bis zu den ganz Alten? Und wir haben ja zu Anfang, da gab es ja in den Talkshows Schätzungen, 20-fach, 40-fach. Auf jeden Fall war klar, der Unterschied war so groß, man muss das berücksichtigen. Und dann ist ein schwerer fachlicher Fehler, das zusammenzukochen in eine Zahl. Das lief auch zu Anfang. Dann gibt es diesen sogenannten Reproduktionswert. Und dann sah man immer Journalisten, die dann mit den Händen in der Luft rumfuhrwerkten und dann exponentiell geht's da hoch. Und auf der anderen Seite, das R ist über 1 oder unter 1. Aber das war völlig unbeeinflusst von wirklich guten Methodikern. Und deswegen, dieser eine Bereich, wie ist eigentlich der Status? Das ist das eine. Und das zweite ist, das sind alles Interventionen, die ich mache. Und es gibt eine sehr ausgeprägte Theorie und auch eine Empirie, wie ich sowas bewerte. Weil jedes Arzneimittel ist eine Intervention und auch in anderen Bereichen, auch im Sozial, wie groß ist eine Schulklasse optimal? Wenn ich es ändere, interveniere ich und da weiß ich, wie ich es untersuchen muss. Und das ist nicht passiert. Das kann ich entweder machen, indem ich Studien mache. Das haben die Norweger zum Beispiel versucht. Die haben sofort gesagt, wir teilen Schulen ein. Dann das Schlagwort randomisiert ist inzwischen, glaube ich, gesellschaftsfähig. Und dann haben sie, sag mal, genau stimmen die Zahlen nicht, aber 50 Schulen werden geschlossen. 50 Schulen machen Hybridunterricht. Und 50 Schulen, da bleiben die Kinder zu Hause. Und dann hat der Gesundheitsminister von Norwegen am 8. Mai 2020 resigniert, öffentlich gesagt, wir müssen das Experiment abbrechen, die Eltern machen nicht mit. Ja, also auch da war die Angst, die ist nie so systematisch gefördert worden wie bei uns, aber auch da war einfach diese Angst da unter den Eltern und es gab einfach, salopp gesagt, einen Mordsaufstand, da nicht mitzumachen. Die haben es abgebrochen. Wir haben es gar nicht erst versucht. Ja, aber das war sozusagen die Bewertung, wie man das macht. Und das ist ja auch das Geschäft von Cochrane. Wie bewerte ich das, was ich gerade mache? Und das sind nicht nur Arzneimittel, das ist in der Medizin alles, was da passiert, Gewichtsreduktion und so weiter und so fort. Und das steht wie eine Eins eigentlich und ist sowas von ignoriert worden. Und um das auf Deutschland an den Institutionen festzumachen, es gibt ein Institut, das heißt das ICWIC. Ja, einige nicken. Institut für Wirtschaftlichkeit und Qualität im Gesundheitswesen. Die sind nie angesprochen worden, in keiner einzigen Sekunde, obwohl da die mit Abstand die kompakteste Kompetenz da wirklich auch auf Projektebene angesiedelt ist. Und da gab es einmal einen Brief, das glaube ich, darf ich öffentlich sagen, von der Leiterin vom Kuratorium vom ICWIC an Spahn, wieso eigentlich das Bundesministerium für Gesundheit diese Institution nicht auf erster Linie einschaltet. Wenn ich richtig informiert wurde, wurde der Brief nicht einmal beantwortet.
Vielleicht noch so eine Mini-Zwischenfrage dazu. Wenn ich richtig informiert bin, war der Stand zum Beispiel bei Cochrane, dass Masken in der Öffentlichkeit keinen Benefit haben. Und dann gab es da einen heißen Kampf drum, aber es blieb eigentlich dabei. Also bis jetzt ist immer noch der Status, wenn ich richtig informiert bin, dass zum Beispiel das Masketragen von Laien in der Öffentlichkeit keinen signifikanten Benefit hat. Ist das noch der Stand?
Nee, die Frage ist falsch. Entschuldigung.
Ja, wie ist die Frage richtig?
Nein, es wurde immer alles reduziert auf Ja, Nein. Und ich habe das x-mal gesagt, wir brauchen feinere Daten, um Feintuning machen zu können. Und es gibt nicht die Maske. Es gibt eine gut sitzende und schlecht sitzende Maske. Bei der FFP2-Maske gibt es 5 Größen. Das ist nie bekannt gewesen. Jeder kaufte die Einheitsgröße und beim einen ging sie über das ganze Gesicht. Beim anderen hat sie gerade den Mund verdeckt, je nach Kopfgröße. Ja, und deswegen, das kann man bei allen Sachen wirklich demonstrieren. Diese Dichotomisierung, nennt man das wissenschaftlich, alles auf 0,1 zu reduzieren, da verliere ich alles an Informationen, was ich für Steuerung brauche. Und deswegen gibt es auch nicht, Maske ist gut oder schlecht. Eine perfekt sitzende Maske ist gut, aber selbst vom Robert-Koch-Institut wurde ja empfohlen, im Privatbereich keine FFP2-Masken. Ja, deswegen. Weil dann, wenn die nicht genau sitzt, dann ist es schlecht. Und wenn sie gut sitzt, kriegen einige Leute Atemnot. Also da waren die OP-Masken eigentlich das Mittel der Wahl.
Herr Böhme-Nessler, ich würde gerne noch mal zu Ihnen kommen, und zwar auf ein Interview, was Sie geführt haben mit den Nachdenkseiten. Das hat große Reichweite erreicht, glaube ich jedenfalls. Und die Gerichte haben in den letzten 4 Jahren historische Grundrechtseinschränkungen ermöglicht, das haben wir jetzt schon geklärt, und mitgetragen, also für einen langen Zeitraum. Und Sie sprechen in diesem Nachdenkseiten-Interview von den Urteilen zu Corona als Corona-Fehlurteile. Können Sie mal begründen, warum Sie der Meinung sind?
Ja, das Grundsatzproblem ist ja, dass Gerichte und Juristen über Dinge reden und die rechtlich bewerten müssen und sollen, von denen sie keine Ahnung haben. Das machen Richter jeden Tag. Die Richter sind die Experten fürs Recht, aber nicht für den Rest. Und dann gibt es natürlich schon seit Jahrhunderten eine ganz gute Methode, wie die Gerichte dann trotzdem damit umgehen. Sie können sich Sachverständige einladen. Das sind dann die Experten für dieses Sachgebiet, um das es geht. Die erklären das dann. Und der entscheidende, und wenn die Richter es dann verstanden haben, dann beurteilen sie dieses Sachgebiet rechtlich. Das ist die Idee, wie Rechtsprechung funktioniert und wie dann einigermaßen gute Urteile rauskommen sollten eigentlich. Und das ist hier nicht passiert. Gerade bei so einem komplexen, problematischen Gebiet wie Corona ist das nicht passiert. Man hätte möglicherweise Epidemiologen einladen müssen, man hätte Kinderpsychologen einladen müssen als Experten. Man hätte die ganze, das ist das, was Sie vorhin sagten, es gab die ganze Spannbreite an Experten, aber die wurden nicht gehört. Das hätten ordentliche Gerichte machen müssen. Und dann hätten sich auf dieser Grundlage ein Urteil darüber erarbeitet, systematisch erarbeitet, wie gefährlich ist das eigentlich? Und wie muss man abwägen? Zwischen welchen Rechtsgütern muss man abwägen? Es ist ja, es ging, das ist das, was Sie auch erwähnt haben, wenn die Virologen das alleine entscheiden, dann geht es nur darum, möglichst das Virus auszurotten und einzuhegen. Dass die Kinderärzte und Kinderpsychologen sagen, naja, also die Schulen zuzumachen, hat viel schlimmere, spätere sogenannte Kollateralschäden zum Beispiel, das spielt für Virologen keine Rolle. Aber für die Gerichte, die über die Frage entscheiden müssen, welche Grundrechte dürfen eingeschränkt werden und welche Grundrechte dürfen nicht eingeschränkt werden? Für die muss die gesamte Abwägung eine Rolle spielen. Und das ist der ganz große Fehler, was die Gerichte gemacht haben. Die Gerichte haben sich nämlich einfach gemacht. Die haben überhaupt keine Experten eingeladen, jedenfalls die meisten Gerichte, sondern die haben einfach gesagt, wir gucken einfach mal, was das RKI eigentlich schreibt. Und das RKI hat geschrieben, die Risikoeinstufung geht ganz nach oben, es ist alles ganz schlimm, also sind die Grundrechtseingriffe erlaubt. Das war der Fehlschluss. Und das ist ein ganz schlimmer, grundlegender Fehler. Und deswegen komme ich tatsächlich zu dem Urteil, dass ich sage, die meisten Urteile, jedenfalls diese Urteile, die mit der Begründung gefällt worden sind, wir stützen uns auf das RKI bei der Risikoabschätzung. Diese Urteile sind in meinen Augen Fehlurteile. Weil nämlich, das hätten ordentliche Richter damals auch schon wissen müssen. Jeder Jurist weiß eigentlich, wenn er ein bisschen hinguckt, dass das RKI keine unabhängige Forschungsinstanz ist. Das ist eine Behörde und die Behörde gehört in den Bereich des Bundesgesundheitsministers. Wir dachten immer, oder es wurde den Bürgern suggeriert, wenn diese wöchentlichen Pressekonferenzen waren, auf der einen Seite sitzt der Gesundheitsminister, also Spahn, später Lauterbach, daneben sitzt dann Wieler als Präsident, dann dachten wir immer, und das sollte uns, glaube ich, auch suggeriert werden, Die Politik schließt sich kurz mit der Wissenschaft und findet die optimale Lösung. Also Wieler Wissenschaft, Spahn und Lauterbach Politik, die reden zusammen. Das war nicht so. Juristisch war es schon immer so, da sitzt der Chef und sein Untergebener. Der Chef ist der Bundesgesundheitsminister, der erteilt Weisungen. Und der Präsident des RKI muss diese Weisung befolgen. Er darf gar nicht die Weisungen ignorieren. Also das hätte man, normale Juristen, die hingucken, die hätten das wissen müssen zu der Zeit. Also auch Richter zum Beispiel. Das ist ja das, was wir jetzt in den RKI-Protokollen dann schwarz auf weiß nochmal sehen. Diese Weisungsbefugnis, die der Minister hatte, die hat er auch genutzt. Und tatsächlich ist es so, die Untergebenen im RKI, die dürfen gar nichts anderes machen. Also rein juristisch gesehen. Und das ist sozusagen, die Richter sind sehenden Auges in diese Falle reingelaufen, eine untergeordnete Behörde des Bundesgesundheitsministers als Experten, als Sachverständige zu nehmen, während sie überlegen, ob die Maßnahmen des Bundesgesundheitsministers verfassungsrechtlich in Ordnung sind. Das waren keine unabhängigen Experten und das war das große Problem.
Ja, was man denen noch zufügen muss, ist, die STIKO ist unabhängig, ja, aber sie ist im RKI angesiedelt. Also eine Geschäftsstelle und so ist alles im RKI, das macht es nochmal komplizierter. Und dann wurde es ja auch gleich sehr unangenehm, weil dann von Söder bis sonst wohin, die STIKO soll doch mal ein bisschen schneller machen und das Ergebnis hat man denen gleich vorgegeben. Und mehr kann man Wissenschaft nicht aushebeln. Und das ging über alle Medien.
Das stimmt. Wobei die STIKO, glaube ich, ein Beispiel auch dafür ist, dass es nochmal einen Unterschied macht, ob man rechtlich unabhängig ist oder tatsächlich. Also es gibt ja, das ist ja auch bei Richtern so. Dann, wir werden nachher noch um das Bundesverfassungsgericht sprechen. Die Verfassungsrichter sind rechtlich völlig unabhängig. Rechtlich kann denen keiner was. Der Punkt ist nur, sie müssen auch die Persönlichkeit haben und das Rückgrat haben und vielleicht auch die Zivilcourage haben, dann diese Unabhängigkeit auch zu nutzen. Und da war ich mir, das ist aber meine Laienbeobachtung gewesen, bei der STIKO auch nicht immer sicher, ob die diesem Druck, dem sie rechtlich hätten widerstehen können, tatsächlich auch immer widerstanden sind. Aber
also direkten Druck gab es eigentlich, was ich auch als Mitglied mitbekommen habe, nicht.
Na, Sie haben doch gerade gesagt, die STIKO wurde gedrängt, jetzt aber macht man ein bisschen schneller.
Jetzt,
macht man
ja, das war das Neue. Aber eigentlich von der Konstruktion her, ob ich jetzt Rückgrat habe oder nicht, das kann ich ja nicht ins Gesetz schreiben. Ja, ja, deswegen das. Aber rein von der Aufhängung her,
ja, da sind wir uns einig.
Da ist sie völlig unabhängig, obwohl sie in der abhängigen Struktur ist.
Richtig. Nee, das ist juristisch, ist das klar. Ja. Aber die Frage ist, was ist, wenn die Politik drückt und sagt, STIKO, jetzt kommt doch mal in die Pötte, entscheidet doch mal, ist jetzt nicht doch die Impfung nötig? Und könnte man die Impfstoffe nicht doch zulassen? Und könnte man die nicht doch für die Kinder zulassen? Das ist ja dieser öffentliche, nicht juristische Druck sozusagen. Also man könnte juristisch sagen, seid einfach ruhig, ich bin unabhängig, ich brauche die Zeit, die ich brauche und fertig. Und macht die Tür zu. Nach meiner Beobachtung hat die STIKO das aber nicht geschafft. Die hat sich da schon drängen lassen und auch in bestimmte Entscheidungen möglicherweise reindrängen lassen, die sie rein wissenschaftlich nicht unbedingt getroffen hätte.
Also ich kenne den Vorsitzenden Mertens sehr gut, weil der mit mir auf Augenhöhe Mitglied war damals. Und ich hätte wahrscheinlich öffentlich mit Rücktritt gedroht und gesagt, liebe Politiker, haltet mal die Klappe. Gut, haben sie nicht gemacht, aber einmal hat er sich in Anführungszeichen verplappert, ob er seine Enkel impfen lassen würde. Und dann hat er danach ein Dementi rausgegeben, dass er das nicht hätte sagen sollen. Auf der anderen Seite war zum Beispiel dann die Vorsitzende vom Deutschen Ethikrat dauernd vor den oder hinter den Mikrofonen, dass wann denn jetzt endlich ihre Kinder geimpft werden können. Das ging über die ganze Front. Und da hätte die STIKO sich aus meiner Sicht öffentlich mehr dagegen verwahren sollen.
Ja.
Wir kommen zum Thema Impfung. Vielleicht noch dazu zu sagen, es lohnt sich so sehr in die Protokolle zu schauen, wer da Interesse daran hat, wie die Leute im RKI formuliert haben, wie der Druck zum Thema Kinderimpfung aufgebaut wurde. Also da steht regelmäßig drin, pädiatrische Fachverbände sind eigentlich dagegen, aber Herr Spahn plant es sowieso schon. Oder es gibt eine ministerielle Planung, ne? Oder die STIKO oder weiß nicht mehr genau wer, sieht immer noch den Nutzen einer Impfung nicht als hoch an, aber trotzdem wird schon geplant. Wir haben ganz viele Fälle in der Bundesrepublik, wo Impfungen für Kinder geplant und beworben wurden, bevor es eine STIKO-Empfehlung gab. Ja? Und das zeigt sich auch in den Protokollen. Aber jetzt sind wir schon sagen, zur Impfung geschlittert und das ist ja ein Teil der Maßnahmen, also ein sehr wichtiger Teil. Und da würde ich auch gerne am Anfang anfangen. Sie, Herr Antes, kennen sich mit Daten aus und mit Studien. Ich nehme an, Sie haben die Studien zu den mRNA-Impfstoffen gelesen oder sich angeguckt. Was stand in den Studien, was man hätte verlautbaren können und welche Verlautbarungen waren aber nicht evidenzbasiert, die die Impfung betreffen?
Also erstmal muss ich allen den Zahn ziehen. Ich habe mir nicht alle von A bis Z durchgelesen, weil es einfach zu viel ist. Aber ich habe natürlich immer die Zusammenfassung gesehen und die meisten Zahlen, die öffentlich präsentiert wurden, die waren überhaupt für den Laien nicht verständlich, aber eigentlich für einen normalen Arzt auch nicht. Ja, was heißt das? 95% wirksam. Von 100 Leuten sind dann 95 geschützt. Wenn das so ist, dann kann man Zero Covid gleich mal aussortieren, weil immer 5 noch frei rumlaufen, die nicht geschützt sind und auch infiziert werden. Und das war unglaublich kompliziert, aber zum Beispiel die Übertragbarkeit, die war in den Zulassungsstudien nicht als Studienziel formuliert. Und das ist natürlich gerade auch für die juristische Seite gigantisch. Und also das, und dann gibt's ja die verschiedenen Impfstoffe. Ja, die sind auch natürlich qualitativ wirklich unterschiedlich. Also die orthodoxen und das mRNA, daran hat sich ja alles entzündet an der ganzen Diskussion. Und da hätte er eigentlich auch vom RKI eine völlig andere, offensivere Informationspolitik wirklich wäre angemessen gewesen, aber die ist nicht gekommen. Also das Ganze, was sehr komplex im Hintergrund ist, ist nicht nach draußen getragen worden. Was man auch dabei sagen muss, eigentlich sind wir, ich will nicht sagen der Wurmfortsatz, in der Diskussion von den USA, aber Fauci und die CDC, haben Sie alle gelesen, Center for Disease Control, was da abgegangen ist, auch die Nähe zur Industrie. Also da gab es ja auch Szenen, die ja noch teilweise wirklich im Fernsehen zu sehen war, wo dann so Kongressabgeordnete reingegrätscht sind, weil Pfizer einfach zu viel Nähe hatte zur FDA und zum CDC. Das wäre auch ein Teil der Aufarbeitung für uns, zu begreifen, wie abhängig wir eigentlich sind von diesen Entscheidungen und dann mal genau auf die EMA, auf die Europäische Zulassungsbehörde zu schauen, die auch, naja, nicht immer korrekt gehandelt hat, sage ich mal mit aller Vorsicht.
Und die zu 86% von der Pharmaindustrie finanziert ist. Das fällt nochmal so als Nebenbeleg. Aber Sie wollten gerade reinspringen, als es um den Fremdschutz gab.
War ja, da irgendwas? Genau, das ist nämlich ein ganz interessanter Punkt, den Herr Antes gerade erwähnt hat. Es ist uns ja gesagt worden, wir brauchen die Impfung aus zwei Gründen. Erstens Eigenschutz, zweitens Fremdschutz. Es gab ja immer noch diesen Slogan, ich lasse mich impfen, ich schütze mich und andere. Und Sie sagen jetzt völlig zu Recht, aber das ist verschwiegen worden. Und das war auch eine böse Politik, das zu verschweigen. Es ist verschwiegen worden, dass der Fremdschutz noch nicht mal geprüft worden ist. Man hat gar nicht geschaut, ob der Impfstoff überhaupt die Übertragung, den Fremdschutz verhindert. Und trotzdem hat man behauptet, natürlich schützt die Impfung auch Fremde, also die anderen. Und das hat natürlich, das war politisch böse. Das war tatsächlich, es gehörte zu dieser Angstpolitik dazu, aus meiner Sicht. Der juristische Hebel dabei ist aber, dass man sagt, selbstverständlich darf man Grundrechte nur durch Maßnahmen einschränken, die überhaupt geeignet sind, das Ziel zu erreichen. Also Grundrechte einschränken durch sinnlose Maßnahmen ist völlig undenkbar unter verfassungsrechtlicher Sicht. Und das hat man ja dann zum Teil gemacht, in dem Augenblick, in dem man sagt, wir müssen leider die Grundrechte einschränken, um die Übertragungsraten nach unten zu bekommen, um die Krankenhäuser zu schützen und so weiter. Dann hat man genau das gemacht. Man hat ein sinnloses Instrument eingesetzt, eingesetzt und hat mit deswegen dann die Grundrechte eingeschränkt. Das geht juristisch gar nicht. Das ist völlig wahnwitzig juristisch. Also das ist immer das Erste, was Juristen sozusagen prüfen, wenn sie sich die Frage stellen, ist diese Einschränkung des Grundrechts, die ich jetzt vor mir habe, ist die überhaupt erlaubt oder nicht? Eine der allerersten grundsätzlichen Fragen ist, das, was der Staat macht, mit dem er die Grundrechte einschränkt, ist das überhaupt sinnvoll, weil es geeignet ist, das Ziel zu erreichen? Und das war hier nicht so.
Da würde ich gerne bleiben. Also da interessieren mich natürlich gleich mal zwei, drei Sachen. Das hatten wir heute auch schon. Es ist aber auch anscheinend überhaupt nicht justiziabel, wenn Leute sich hinstellen und zum Beispiel behaupten, das RKI wäre oder handle ohne politischen Einfluss und sich hinstellen, der hat auch Fremdschutz. Also es wurde ja propagiert von vielen Leuten. Es ist aber völlig in Ordnung, wenn Politiker sich hinstellen und das proklamieren?
Juristisch gesehen ja. Politisch, moralisch, ethisch natürlich nicht. Und für die Demokratie ist es auch nicht gut. Aber juristisch ist es tatsächlich so, sie können Politiker nur in ganz, ganz engen Ausnahmefällen juristisch haftbar machen, wenn sie schlechte Politik machen. Das heißt mit anderen Worten, die Sanktion für schlechte Politik kommt politisch. Im Idealfall dadurch, dass sie abgewählt werden. Es gibt praktisch, wir haben ja Beispiele, wir haben das vielleicht, Sie haben das vielleicht nur im Hinterkopf mit diesem, mit der EU-Maut, mit Andreas Scheuer zum Beispiel, der hunderte von Millionen durch einen ganz schweren Fehler, durch einen ganz schweren politischen Anfängerfehler in den Sand gesetzt hat. Er persönlich, er ist jetzt nicht mehr in der Politik, immerhin ist er dann soweit dann schon sanktioniert worden, aber es gab strafrechtlich ist da keine Möglichkeit. Das ist unser Rechtssystem im Augenblick. Man kann Politiker nicht strafrechtlich für Mist haftbar machen.
Die Impfung ist jetzt da und jetzt kommt was ins Spiel. Ich greife nochmal auf, aber will da weitergehen. Es kommt was ins Spiel, was schon historisch war. Es kommt dieser 2G-Herbst-Winter und es kommt die Pandemie der Ungeimpften ins Spiel. Die ja, wie wir jetzt hören, irgendwie... ja, die fachlich schwer, also im RKI-Protokoll steht, es ist nicht begründet, der Minister sagt es zwar dauernd, was sollen wir jetzt machen, es ist fachlich aber überhaupt nicht richtig. Wo, vielleicht wissen Sie es, ich frage mich schon eine Weile, wo kommt dieser Begriff her? Ich habe mal einen Facharzt gefragt, auch einen Professor, der sich viel mit Epidemiologie beschäftigt, der hat gesagt, diesen Begriff gibt's in der Epidemiologie gar nicht sozusagen, den kannte er vorher nicht, Pandemie der Ungeimpften. Wo kam dieser Begriff her? Weiß das jemand von euch, von Ihnen?
Nee, aber ich spekuliere gern. Ich vermute mal, dass die Berater von Spahn, also die Ranghohen im BMG, die haben gedacht, wenn wir das ein bisschen befeuern wollen, dann ist das doch ein perfekter Begriff. Ja, dann habe ich sofort die moralische Keule auf die Gruppe runtersausen lassen und das mit der Wucht vorgetragen, mit Hilfe der Tagesschau und ähnlichen Staatsmedien. Da rührt sich erstmal keiner mehr. Und die sich gerührt haben, die wurden dann ausgegrenzt und auch nicht gehört. Und ich glaube, das ist einfach so ein Prozess, wie man das macht. Also ich mir selbst ist der Begriff auch nicht geläufig, ist auch kein Fachbegriff. Ich würde mal sagen, der ist eher so am Stammtisch entstanden.
Also aber dann global, weil es war in vielen Ländern, gab es plötzlich fast synchron die Pandemie der Ungeimpften.
Ja, ich glaube, der Begriff ist in der Presseabteilung entstanden, der Ministerien. Ja. Das meine ich jetzt, meine ich ernst, das ist ein typischer Begriff für politisches Marketing. Der Punkt war, glaube ich, man kriegt manchmal, wenn man politisches Marketing macht, ein Ziel vorgegeben. Wie kann man mit Begriffen und mit Sätzen und Geschichten, Narrativen heißt das heutzutage, wie kann man damit bestimmte Ziele erreichen? Wie kann man Leute in eine bestimmte Richtung leiten? Und darum ging es ja. Und dann setzen sich eben Experten hin, die überlegen sich, was wäre eine schöne Geschichte, und dann versuchen wir, die mal in der Öffentlichkeit zu lancieren, und manche Geschichten verfangen dann eben. Und dieser Begriff Pandemie der Ungeimpften, der war einfach aus der Sicht des politischen Marketings toll. Weil der nämlich genau gegriffen hat und genau das gemacht hat, was Sie auch gerade gesagt haben. Er hat einen unheimlichen moralischen Druck auf die Nichtgeimpften ausgeübt. Und das war, und genau darum ging es auch. Es ging darum, die Quote der Nichtgeimpften runterzudrücken. Das war der Punkt. Weil man irgendwann, glaube ich, in der Politik auch gemerkt hat, wir werden die Impfpflicht nicht durchsetzen können, die allgemeine Impfpflicht. Und für den Fall hat man dann eben gesagt, na gut, dann müssen wir eben mit anderen Mitteln. Und dann, das war dann eben auch 2G, das war ja auch so eine Art, das war ja eigentlich, wenn man genau hinguckt, die Impfpflicht durch die Hintertür. Die psychologisch bedingte, kommunikativ befeuerte Impfpflicht durch die Hintertür. Und da gehört der Begriff natürlich dazu. Also
das war nicht nur eine Keule auf die Nicht-Geimpften, sondern auch die verständnisvollen Geimpften, also ich bin so einer, ja, die auch zum Schweigen zu bringen. Das war wirklich eine Keule.
Es war die schlimmste Keule, die man sich ausdenken konnte. Ja, genau.
Und zum Thema Keule und Druck würde ich Sie gerne mal fragen, wie kann überhaupt eine wirksame Einwilligung in eine medizinische Behandlung, eine experimentelle medizinische Behandlung erfolgen, wenn daran geknüpft ist, ob ich meine Grundrechte ausüben darf oder nicht. Mhm. Wann ist ein Bereich der Nötigung, wann kann man überhaupt nicht davon sprechen, dass jemand wirksam einwilligen kann, ob er zum Friseur darf oder nicht, und das hängt dann von der Impfung ab.
Also man wollte ja eine allgemeine Impfpflicht einführen. Dann wäre es sozusagen auf die Einwilligung der Bürger nicht mehr angekommen.
Ja.
Also wenn es eine gesetzliche Pflicht gibt, dann müssen sie sich impfen lassen, ob sie wollen oder nicht. Also man hat es vorher versucht und auch später noch, als man gemerkt hat, die Impfpflicht können wir nicht durchsetzen. Das ist ein juristisch tatsächlich ganz heikler Punkt. Wie viel Druck ist sozusagen erlaubt, damit man auch davon sprechen kann, dass es wirklich eine echte Einwilligung war? Aber das haben wir in ganz vielen Bereichen. Also ich denke tatsächlich, das ist wäre vielleicht ein interessanter Ansatz, auch wenn man medizinrechtlich vorgehen würde gegen die Impfung. Wir reden ja auch über Aufarbeitung, auch über juristische Aufarbeitung. Da gibt's ja auch Kollegen von mir, die sich dann im Arztrecht, ganz hervorragende Rechtsanwälte und Rechtsanwältinnen, die sich im Arztrecht gut auskennen und da was machen. Da ist das, wenn ich das richtig sehe, auch ein Ansatzpunkt, dass sie sagen, naja, die Leute, die Impfung bekommen haben, die haben ja gar nicht eingewilligt. Und dann war, juristisch gesehen, ist die Impfung dann eine Körperverletzung. Und dann gibt's Schadensersatz und Schmerzensgeld zum Beispiel. Der Punkt ist, man muss aber vor Gericht natürlich nachweisen, dass der Druck, dass man wegen dieses Drucks nicht mehr klar denken konnte. Sozusagen. Und das ist natürlich schwierig. Und daran scheitern im Augenblick auch in der ersten Instanz diese ganze Argumentation. Aber man müsste so sagen können, es war eine existenzielle Stress- und Drucksituation. Ich habe keinen Ausweg mehr gesehen, außer mich impfen zu lassen. Dann wäre man, glaube ich, in diesem Bereich, dass man sagt, das war keine echte Einwilligung mehr und damit war es eine Körperverletzung. Das wird im Augenblick verhandelt und so wird ein Teil der Aufarbeitung, glaube ich, auch funktionieren, lange im juristischen Bereich, also über längere Zeiträume im juristischen Bereich, dass Prozesse geführt werden. Immer noch ein Prozess und noch ein Prozess in der zweiten Instanz und der dritten Instanz und dann geht es um diese Frage und irgendwann kommt mal ein Gericht und sagt, naja, aber in diesem Fall kann man wirklich nicht mehr von Einwilligung sprechen. Und dann fangen andere Gerichte an auch nochmal und so weiter. Das könnte, das wäre einem, wenn dieser Prozess gut klappt, dann kommt in den höchsten Instanzen tatsächlich mal eine differenzierte juristische Meinung, die dann auch durchgesetzt wird, nämlich dass man sagt, ab einem bestimmten Grad der Nötigung war es keine Einwilligung mehr. Ein bisschen Druck muss man aushalten, dann erwartet man von den Menschen auch noch, dass sie einigermaßen selbstständig entscheiden, auch wenn sie ein bisschen Druck kriegen, aber irgendwann ist die Schwelle überschritten. Und das ist, glaube ich, das, was bei manchen Gerichten im Augenblick auch passiert, dass vor diesen Gerichten gestritten wird über die Frage, wie war der Druck und war das noch eine Einwilligung oder nicht.
Die Pandemiepolitik ist vorbei, es geht um Aufarbeitung, aber es gibt Sachen, die bleiben und das sind zum Beispiel Impfschäden. Ich habe hier mehrere Interviews geführt mit Betroffenen, aber auch mit Ärzten, die eben nicht von einer nebenwirkungsfreien Impfung berichten, wie Herr Lauterbach es getan hat, sondern die eher von enormen Zahlen von Impfnebenwirkungen sprechen. Es gibt auch unabhängige Analysen von Peter Doshi zum Beispiel, die schon sehr früh hohe Zahlen gefunden haben. Ob die jetzt valide sind oder nicht, kann ich nicht einschätzen. Aber die Frage an Sie, Herr Antes, wenn die Politik RKI, PAI, also Paul-Ehrlich-Institut, die wussten ja, dass eine neue Impfung auf den Markt kommt und eine bedingte Zulassung erfordert ja ein sehr enges Screening oder eine sehr enge Beobachtung. Was geschieht jetzt hier eigentlich? Welche Hebel hätte man in der Hand gehabt zu sagen, okay, wir machen jetzt, wir haben ja einen Notfall, also brauchen wir die Impfung, aber wir wollen sicher sein, dass es hier nicht aus dem Ruder läuft. Was hätte man tun können und sagen können, wir gehen damit einen sicheren Weg und was davon wurde getan und was davon wurde nicht getan?
Na, nicht getan wurde wie immer alles.
Ach so, Entschuldigung. Nicht getan wurde wieder wie immer alles, aber um es ernsthaft zu beantworten, ganz klar, ein Impfregister. Ja, viel Aufwand, aber man hat sofort das Themengebiet chaotisiert, indem man zum Beispiel die eine Schiene impfen beim niedergelassenen Arzt oder in den Kliniken, ganz normal wie immer abgerechnet hat über die Krankenkassen, aber die Impfzentren hat man in der Bezahlung durch den Bund rausgenommen und dadurch war sozusagen die Mehrzahl der Geimpften waren überhaupt nicht mehr auswertbar. Und deswegen war das von der ersten Sekunde an, das haben die Leute gesehen. Die haben, also die fünf größten Krankenkassen haben 90% der gesetzlichen Versicherten. Und da sitzen gute Leute, die können das. Und dann hätte man das Impfregister so integrieren müssen in die Routinedaten der Abrechnung, damit der Aufwand nicht so groß wird. Aber was man hätte machen müssen, wäre zum Beispiel, das war ja ein völliges Durcheinander, zweimal impfen, einmal boostern. Da wurde zwischen den Impfstoffen teilweise gewechselt, je nachdem, wo man da gerade reinkam. Oder man war erst mal im Impfzentrum, dann mit den Niedergelassenen. Und die Niedergelassenen hatten teilweise ein Faible für bestimmten Impfstoff. Die einen wollten nur mRNA, die anderen nicht. Das hätte man alles dokumentieren müssen. Dann die zeitlichen Abstände. Ja, wenn ich das zu schnell mache, wie ist es dann bei den jungen und die jungen Männer zum Beispiel? Das war ja alles Spekulation, ist ja bis heute. Und deswegen ist die ganze Systematik permanent, nicht nur einmal, immer wieder an die Wand gefahren worden. Und wir haben praktisch die Daten nicht. Und deswegen haben wir auch in den Talkshows immer wieder, Israel hat das gefunden, dann die baltischen Staaten, die alles viel, viel sorgfältiger gemacht haben. In den USA auch ein völliges Durcheinander. Aber wenn Sie mal an Fauci zurückdenken, der hat irgendwann mal auch laut und öffentlich gesagt, die mRNA-Technologie ist so neu, eigentlich bräuchten wir jetzt, wenn alles lege Artis geht, 9 bis 10 Jahre und dann können wir es wirklich in den Markt bringen. Nun müssen wir es leider in einem Jahr machen. Dann kam diese sogenannte Notfallzulassung. Dann wäre das Normale, alles, was fehlt, nachzuliefern. Und zwar unter massivem Druck von den Behörden. Und das ist nicht passiert. Unter der Führung von CDC, USA zum Beispiel, aber auch von der EMA. Also der ganze Prozess, der zerfiel in Einzelteile, der sich eigentlich jetzt über 20, 30, 40 Jahre entwickelt hatte.
Und wenn ich noch ganz kurz was ergänzen darf, der Prozess ist natürlich nicht nur pharmakologisch, epidemiologisch und medizinisch ein Riesenproblem, da gibt es auch Rechtsprobleme. Das PEI ist zum Beispiel rechtlich verpflichtet, die Wirkung von Medikamenten weiter zu beobachten. Das hätten die machen müssen. Zum Beispiel, das ist genau das, was Sie sagen, was nicht gemacht worden ist. Das wäre die rechtliche Pflicht gewesen. Also da sind auch rechtliche Regeln verletzt worden, zum Beispiel. Oder auch, was Sie auch gerade schon erwähnt haben, dass die Notfallzulassung nur für bestimmte Zeiträume gilt. Das ist auch in Deutschland so. Das hat man einfach ignoriert. Man hätte praktisch, wenn nach der Notfallzulassung über einen bestimmten Zeitraum, ich habe nicht genau im Kopf, also ein halbes Jahr oder ein Jahr, glaube ich, ein Jahr, wenn da nichts nachgeliefert wird, dann hätte man die Zulassung aufheben müssen. Dann wäre die Notfallzulassung weg gewesen. Das wäre das normale rechtliche Prozedere gewesen. Und dann hätte der ganze Impfstoff keine Zulassung mehr gehabt. Das hat man auch nicht gemacht. Das ist nicht nur politisch und medizinisch ein Riesenproblem, das ist natürlich auch ein Rechtsfehler.
Und vielleicht erinnere ich noch an die BKK Provita, die ihre Daten angeboten hat und halt ein enormes Alarmsignal gefunden hat, was wiederum nicht angenommen wurde. Fand ich einen ganz bemerkenswerten Vorgang. Ich würde Sie zum Thema Impfschäden gerne nochmal Sie fragen, Herr Böhme-Nessler. Ich höre, also mein Kenntnisstand ist, dass es rechtlich wahnsinnig schwierig ist, Impfschäden anerkannt zu bekommen. Das ist wahrscheinlich nicht Ihr Fachgebiet, aber dass gleichzeitig auch die Pharmaindustrie sozusagen geschützt ist durch den Staat, weil der Staat übernimmt die Kosten. Ist das nicht eigentlich Wahnsinn?
Das ist Wahnsinn. Es ist tatsächlich so, normalerweise ist es ja so, wenn geklagt wird, muss derjenige, der den Prozess verloren hat, also im Zivilprozess, was jetzt wirklich nicht mein Fachgebiet ist, aber ich tue jetzt so, als ob es trotzdem so wäre, wenn jemand den Prozess verloren hat, muss er natürlich die Kosten tragen, die eigenen Kosten und die fremden Kosten. In den Impfstoffverträgen, die zwischen der Regierung und der Pharmaindustrie abgeschlossen worden sind, steht ausdrücklich der Passus drin, die Unternehmen werden freigestellt von den Kosten. Das heißt, wenn die Unternehmen verloren haben und müssten die Kosten tragen, dann übernimmt sie der Staat. Das ist für den Kläger sozusagen egal, der kriegt dann seinen Schadensersatz oder sein Schmerzensgeld, wenn er denn gewonnen hat, und seine Anwaltskosten erstattet. Aber das heißt zum Beispiel auch, das ist auch rechtsstaatlich ein ganz großes Problem, weil das ja die Theorie des Rechtsstaats sagt, es kommt nicht unbedingt so auf den Anwalt an. Das Recht ist so und jeder Anwalt kann das, und in der Praxis ist es schon ein bisschen anders. Es ist ein Unterschied, ob Sie der Kläger sind, Sie klagen wegen Impfschaden, können sich mit Mühe und Not einen Anwalt leisten. Das müssen Sie ja vorlegen. Also Sie kriegen ja die Anwaltskosten erst dann zurück, wenn Sie gewonnen haben. Möglicherweise erst in der dritten Instanz zum Beispiel. Dann müssen Sie es erstmal vorlegen. Und dann stehen Sie dem Beklagten gegenüber, nämlich der Pharmaindustrie. Da kommt ein Team von 5 hochspezialisierten Anwälten, die pro Stunde 1.000 Euro abrechnen. Und das Problem ist, einen großen Teil dessen müssten Sie tragen, wenn Sie verlieren. Das ist natürlich auch abschreckend. Also dieses Risiko. Und der nächste Punkt ist, die Pharmaindustrie trägt dieses Risiko gar nicht, dass sie diese hohen Honorare zahlen muss, weil das macht ja der Staat.
Das heißt also, das ist eine völlig perverse Konstruktion. Ich habe auch lange überlegt, warum machen die das? Also warum schreibt die Regierung, warum macht die Regierung so eine Verträge? Die Verträge sind wahnwitzig eigentlich. So ähnlich wie auf europäischer Ebene die Preise, die teilweise gezahlt worden sind pro Impfdosen. Das ist auch wahnwitzig. Warum machen die das? Da müsste man spekulieren. Ich bin mir nicht ganz sicher. Es sieht nach einer hysterischen Panikreaktion aus. Oder nach der Reaktion, also bei Frau von der Leyen auf europäischer Ebene habe ich so das Gefühl, sie wollte sagen, ich bin die Kämpferin gegen Corona, ich besiege auf europäischer Ebene Corona, koste es, was es wolle. Und dann hat sie Mondpreise gezahlt zum Beispiel. Das würde auch zur Aufarbeitung zurück dazugehören. Warum zahlt man so eine Preise?
8 Impfstoffdosen pro EU-Bürger oder 10, kann ich nochmal, Dankeschön, nochmal anwenden. Ich wollte es schon früher fragen, aber jetzt, ich finde es ein guter Zeitpunkt. Wir haben jetzt gehört, dass ganz viele Fehler geschehen sind. Also wir hören jetzt hier, Sie haben von Fehlern gesprochen, Sie haben von Fehlern bei der Judikative gesprochen. Bleibt die Frage, die wir noch nicht beantwortet haben, warum all diese Fehler? Weil wir hatten das heute auch schon mal. Auf Papier stehen alle diese tollen Sachen. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Da steht UN-Kinderrechtskonvention. Da stehen so tolle Sachen. Evidenzbasierte Medizin. Warum dann diese ganzen Fehler in diesen verschiedenen Fachbereichen, jetzt hier gerade Wissenschaft und Judikative?
Na, die Antwort ist politisch extrem gefährlich, weil ich gleich verlagert werde in die Schwurbler-Ecke natürlich.
Aber Sie haben ja gesagt, Einstein wäre ein Schwurbler gewesen,
ja.
Oder?
Ja, ja, wäre auch.
Da würde ich auch einer sein.
Ja. Jeder Fortschritt kommt aus Diskurs und Abweichen. Jeder. Anders geht's ja gar nicht. Ja, und die Welt würde völlig stillstehen, wenn das nicht so wäre. Warum das so ist? Also ich habe es ja auch schon x-mal geschrieben und gesagt, dieses Bermuda-Dreieck habe ich es mal genannt, Politik, Wissenschaft, Medien, das hat einfach völlig versagt. Die Medien als Kontrollinstanz für das, was die Wissenschaft der Politik liefert und ob die das richtig verarbeitet. Das war ja, haben wir jetzt schon besprochen, im März schon als Modell eigentlich in Deutschland zerstört. Und dann, ich habe dann immer das Dreieck auf dem Viereck ausgeweitet, damit Sie auch nicht so kurz kommen.
Danke, danke.
Ja, die Rechtsprechung, die hat ja dann auch ganz früh angefangen, das Spiel mitzuspielen. Also ich erinnere mich noch an Einzelheiten, wo die Kanzlerin dann mit dem neuen Präsidenten des Verfassungsgerichts, ich glaube 2 Wochen vor der Wahl, nochmal essen war. Und wenn man hinguckt, dann fällt es einem schwer, nicht daran zu denken, dass das schon irgendwie hinter den Kulissen höchst verdächtig war, sage ich mal mit aller Vorsicht.
Also meine Spekulation ist, ich habe auch mit Sozialpsychologen über diese Frage gesprochen, könnt ihr mir erklären, wie das kommt? Es läuft irgendwie nicht optimal. Und es gibt Kritiker, wenn ihr euch die anguckt, die haben doch gute Argumente. Warum machen die trotzdem weiter? Blind und so weiter. Die haben dann gesagt, das nennt man Escalation of Commitment. Escalation of Commitment. Ist ja manchmal ein bisschen so, will jetzt niemand zu nahe treten, aber die Erkenntnisse vom Psychologen, die gibt's ja im, die kennen wir schon länger, sozusagen unter einem anderen Namen. Das ist einfach, unter Druck versteift man sich. Das ist der Punkt. Sozusagen, je mehr der Druck von außen wirkt, desto stärker versteift man sich auf das, was man gemacht hat. Und das ist, glaube ich, meine Spekulation wäre tatsächlich, es gab in der Politik irgendwann den Moment, dass man gesagt, das wollen wir doch mal sehen, ob wir diese Politik jetzt nicht durchgesetzt kriegen und ob wir nicht ganz Deutschland geimpft kriegen. Und je schlimmer die Kritiker wurden oder je lauter die Kritiker wurden, desto mehr hat man gesagt, das wollen wir doch mal sehen. Ich glaube, da kommt dann auch so dieser, psychologisch habe ich es gerade beschrieben, aber es gibt auch so dieser Machtinstinkt, den Sie als Politiker ja haben oder als Spitzenpolitiker auch haben müssen vielleicht, dass man eben sagt, nee, das kann nicht sein. Von den paar Demonstranten lassen wir uns jetzt nicht unsere schöne Corona-Politik kaputt machen. Bisschen platt ausgedrückt. Ich glaube, darum ging es. Es ging am Ende um Machtfragen.
Sadismus. Sie wollen noch was dazu sagen?
Ja, es ist unbedingt erforderlich, dass bei nicht nur bei der Aufarbeitung, sondern auch vorher die Psychologen und die Soziologen dabei sind, weil gerade auch die Konfliktforscher in der Soziologie, die hat dann auch entsprechende Erklärungen dafür und die gibt's auch. Aber die sind auch dermaßen 100% ausgegrenzt worden. Da waren, und das muss man leider der Wissenschaft zum Vorwurf machen, es waren irgendwo nur immer die Ich habe die ganz frühzeitig, um schlimmere Worte zu vermeiden, immer als willfährig bezeichnet. Und der Begriff, der ist geschehen immer wieder.
Ja. Ja, das stimmt. Und wenn ich jetzt aus verfassungsrechtlicher Sicht noch was dazu sagen darf. Also die Politik wird wild, möchte mit aller Gewalt was durchsetzen. Und das, dann kommen eigentlich wir als Verfassungsrechtler ins Spiel. Ich mache das seit über 20 Jahren, dass ich sage, also ich, dass wir sagen, wir haben eine wunderschöne Verfassung erfunden. Und ich finde das Grundgesetz tatsächlich, es ist eine wunderbare Verfassung. Und die Verfassung garantiert uns, dass die Politik, die wild wird, die aus dem Ruder läuft, die Dinge tut, die nicht zulässig sind, die wir in unserer Demokratie nicht wollen, dass diese Politik eingehegt wird von der Verfassung, von den Grundrechten und von den schönen Institutionen, die wir uns geschaffen haben. Das kommt ja dazu. Also wir haben ja das Bundesverfassungsgericht zum Beispiel als Extragericht, das keine andere Aufgabe hat, als nur darüber zu wachen, dass die Politik die Grundrechte und die anderen Teile der Verfassung einhält. Wir als Juristen dachten dann immer, um es jetzt mal, ich überspitze es ein bisschen, dachte dann immer, naja, wenn das Gericht das macht und das wirklich aufpasst, dann kann ja nichts passieren. Es gibt noch andere Institutionen, die auch eine Rolle spielen. Wir nennen das dann auch dieses System von Checks and Balances. Also es gibt so verschiedene Institutionen, die auch teilweise gegeneinander arbeiten. Also wir haben dann das Parlament, die Regierung, die arbeiten miteinander, aber sie arbeiten auch gegeneinander. Dann kommt das Bundesverfassungsgericht noch dazu. Und da gibt es so ein Räderwerk von lauter Institutionen und Rädchen, die auch gegeneinander drehen und sich gegenseitig einhegen sollen, eingrenzen sollen. Und das furchtbar frustrierende aus verfassungsrechtlicher Sicht ist, das hat nicht funktioniert. Dieses System hat einfach nicht funktioniert. Und das war das, was mich auch persönlich total schockiert hat. Ich stand also beim ersten Lockdown da und habe mir das fassungslos angeguckt. Alles ist zu und kein Mensch redet über Verfassung. Und der Bundestag, wir sind ja auch Demokraten, der Bundestag ist wichtig, parlamentarische Demokratie. Was macht der Bundestag? Der geht in Deckung. Nichts, richtig nichts. Das wäre auch die Stunde des Parlaments eigentlich gewesen. Das heißt, das ist sozusagen aus der verfassungsrechtlichen Sicht auch das ganz, ganz Traurige, dass die Institutionen nicht funktioniert haben.
Darf ich jetzt mal was fragen dazu? Das Ganze ist ja irgendwie verlagert worden auf den Verordnungsweg.
Ja.
Wie ging das, dass man das Parlament so ausgeschaltet hat?
Das ging dadurch, dass das Parlament es mitgemacht hat. Das ist tatsächlich die platte Antwort. Man kann sozusagen auf Verordnungen, also auf die Gesetze, die sich die Verwaltung dann selber macht, ausweichen, wenn das Parlament es erlaubt. Wenn das Parlament protestiert und sagt, nee, Moment mal gerade. Und so ist es eigentlich. Das nennen die Juristen dann die Wesentlichkeitstheorie. Also wir haben ein bisschen einfachen Begriff von Theorien, die Wesentlichkeitstheorie sagt, alles was wesentlich ist, muss das Parlament selber entscheiden, darf nicht die Verwaltung in Verordnungen reinschreiben. Wenn man diese Theorie angewendet hätte, dann wäre ganz klar gewesen, diese ganzen Verordnungen hätten nicht funktioniert. Das wäre rechtswidrig gewesen. Aber das Parlament hat es mitgemacht. Also es sind immer zwei. Es ist eine Regierung da, die das Parlament entmachtet, aber auch ein Parlament, das sich entmachten lässt. Und das war auch schockierend. Sie können praktisch alle Institutionen unserer Gesellschaft, nicht nur der Verfassung, sondern auch des Rests der Gesellschaft durchgehen und Sie werden feststellen, alle Institutionen haben versagt. Wir können uns den Bundespräsidenten angucken, noch so eine schöne Institution eigentlich. Die Frage ist, warum sieht die Verfassung überhaupt den Bundespräsidenten vor? Fragt man sich manchmal auch, wenn man dann irgendwie manche Personen sich anguckt. Der entscheidende Punkt ist, der Bundespräsident hat im Notfall eine wichtige Funktion. Der hat die Funktion, die Gesellschaft zusammenzuhalten. Wenn alles andere nicht funktioniert, dann ist es seine Funktion, hinzugehen und sagen, wir sind eine Gesellschaft, wir müssen jetzt zusammenhalten und wir müssen diese Krise gemeinsam bewältigen. Und das hat zum Beispiel der amtierende Bundespräsident nicht gemacht. Der hat zugesehen, wie diese Gesellschaft gespalten worden ist. Die ist auf eine furchtbare Art und Weise gespalten worden, als man nämlich ganz schlimm gegen die Impfkritiker gehetzt hat, gegen die Ungeimpften gehetzt hat. Da war keine Spur mehr von Verfassung, von Zivilisation. Da ging es mir auch so. Ich stand da und dachte, wow, was für ein Beispiel dafür, wie dünn der Firnis der Zivilisation tatsächlich ist. Ja, der ist auf diesen Zug aufgesprungen. Der hätte eigentlich sagen müssen, Jungs, so oder liebe Leute, so gehen wir mit unseren Minderheiten oder denjenigen, die eine andere Meinung haben, so gehen wir hier nicht um. mit denen. Es gab Bundespräsidenten, die zu anderen Zeiten tatsächlich sowas gemacht haben. Also Heinemann in den Ende der 60er, Anfang der 70er, als die Studenten von der Mehrheit der Bürger böse angefeindet worden sind. Da hat er sich so eingemischt. Also erst er hat gesprochen von der Pandemie der Ungeimpften, was wahnwitzig ist als Bundespräsident. Und er hat zum Beispiel auch dann später nochmal, da gab's, ich kriege jetzt nicht ganz genau zusammen, wann das war, so ein bisschen später, dass man die Montagsspaziergänge eingeführt hat, weil man durfte nicht raus. Dann haben wir gesagt, na gut, Demonstrationen waren verboten, was auch unter demokratischen Gesichtspunkten wahnwitzig ist und unter verfassungsrechtlichen Gesichtspunkten. Man hat dann aber gesagt, dann gehen wir halt spazieren am Montag und reden ein bisschen über Corona und so weiter. Das waren die Montagsspaziergänge. Und was sagt er dann ganz öffentlich in ganz großen Interviews, die immer wieder verbreitet worden sind? Der Spaziergang hat seine Unschuld verloren. Das muss man sich vorstellen. Also diese Institution Bundespräsident hat völlig versagt. Andere Institutionen, Kirchen, wenn wir über Kirchen reden, wir können sozusagen die ganze Gesellschaft durchgehen. Wir haben ja gedacht, wir haben so bestimmte Institutionen und die schützen uns davor, dass wir in das archaische Zeitalter, in die Steinzeit wieder zurückfallen. Ich glaube, wir müssen, und das gehört auch zur Aufarbeitung dazu, wir müssen uns ganz klar machen, diese Institutionen haben versagt. Wir sind in die Steinzeit zurückgefallen. Spätestens als klar geworden ist, wie wir mit den Ungeimpften umgehen, wie die Mehrheit mit der Minderheit der Ungeimpften umgeht. Ja. Und wir müssen überlegen, warum kam das dazu und wie können wir verhindern, dass das nochmal passiert. Und auch deswegen brauchen wir ganz dringend eine Aufarbeitung.
Das ist genau das Stichwort, was auch meine letzte Frage ist, bevor ich dann natürlich das Mikrofon auch ins Publikum gebe. Gerne an Sie beide. Welche Form der Corona-Aufarbeitung wäre eine, die Ihren Namen auch verdient? Gerne in Ihrem Fachbereich, aber wenn Sie darüber hinausdenken, auch das, weil Sie hatten ja auch schon von Medien gesprochen und wir haben verschiedene Aspekte angesprochen. Was wäre eine Aufarbeitung, die wirksam sein könnte? Wie wird die aussehen?
Na, um es realisierbar zu machen, obwohl das in diese Legislaturperiode praktisch nicht mehr reinpasst, aus zeitlichen Gründen, wäre aus meiner Sicht eine Enquete-Kommission. Weitergehend wäre ein Untersuchungsausschuss. Aber wenn ich mir gegenwärtig die Ampel angucke und was da oben stattfindet, glaube ich, das würde in der ersten Minute in alle Richtungen explodieren. Also ich glaube, realisierbar wäre eine Enquete-Kommission. Und dann ist die Frage, wie kriege ich jetzt da die Leute rein, die sich äußern, also fachlich, nüchtern. Und dann ist die Frage, wie wähle ich die Leute aus? Und das ist ja das, was auch in der ersten Sekunde schief ging, als die Politik die Expertenkommission so besetzte, dass ganze Fächer fehlten und die drin waren, ganz böse Äußerung, ich kann Ihnen bei vielen Mitgliedern Leute nennen, die fachlich besser sind. Und man hat die einfach übergangen. Und passiert das jetzt bei der Enquete-Kommission wieder, dann haben wir mit Zitronen gehandelt, sagt man, glaube ich, an der Stelle. Ja, also das ist, es wird nicht einfach, aber nichts zu machen, ist die schlechteste Lösung.
Das ist richtig. Das ist natürlich, nichts zu machen, da stimme ich Ihnen völlig zu. Ich glaube, dass wir brauchen auf drei Ebenen, glaube ich, eine Aufarbeitung. Wir brauchen erstens auf der individuellen Ebene Aufarbeitung. Es ist vielen Leuten Unrecht passiert, richtig heftiges Unrecht. Auf individueller Ebene. Und dieses Unrecht muss irgendwie wieder gut gemacht werden, soweit es überhaupt geht. Das heißt tatsächlich, man muss möglicherweise auch über Amnestien nachdenken, wenn man sich klar macht, dass ja immer noch, es ist wahnwitzig, dass immer noch Ordnungsgelder eingetrieben werden. Man weiß inzwischen, dass Masken nichts bringen, mit allen Einschränkungen vielleicht, dass Masken wenig bringen. Und trotzdem werden noch Bußgelder eingetrieben wegen Nicht-Maskentragens zum Beispiel.
Oder es sitzt ein Soldat im Gefängnis, weil er sich
nicht... Ja, das ist ja der noch schlimmere Fall. Wir wissen, dass die Impfung eben beschränkt ist und trotzdem sitzt er da jetzt. Warum kommt nicht der Bundespräsident und sagt, wir machen jetzt stillschweigende Amnestie oder eine Begnadigung? Oder warum ist im Bundestag nicht, müsste es eine Initiative geben, dass man ein Amnestiegesetz macht? Und auch in Tausenden von Prozessen, die jetzt kommen, geht's um den Ausgleich von Unrecht im ganz individuellen Fall. Das müssen wir unbedingt haben. Der zweite Punkt ist, Wir brauchen auch sozusagen technisch eine Aufarbeitung. Wir müssen nämlich lernen, was hat nicht funktioniert und was muss beim nächsten Mal besser sein. Also warum haben manche Institutionen einfach nicht funktioniert? Wir müssen auch was lernen, damit wir es beim nächsten Mal besser machen. Also und der dritte Punkt ist, glaube ich, ganz wichtig auch: Wir haben eine gespaltene Gesellschaft. Vielleicht nicht erst seit Corona, aber spätestens seit Corona. Und gespalten heißt, wir haben Gräben zwischen Teilen der Bevölkerung, die ganz schwer oder gar nicht mehr zu überwinden sind. Und das macht die Gesellschaft auf Dauer kaputt. Und diese Spaltung werden wir nicht in den Griff bekommen, ohne eine Aufarbeitung. Und zur Aufarbeitung gehört auch, dass man benennt, es ist Unrecht geschehen. Man muss das Unrecht auf den Tisch legen und nicht sagen, ach naja, da war was, stellt euch mal nicht so an, so schlimm ist das alles nicht, Impfnebenwirkungen sind psychosomatisch und so weiter. Man muss sozusagen das Unrecht auf den Tisch legen, dann drüber diskutieren und gucken, was man daraus zieht. Dann entwickelt sich ein Prozess und der bringt die Gesellschaft auch wieder zusammen. Und umgekehrt, wenn wir diesen Prozess nicht haben, werden wir die Gesellschaft nicht zusammenbekommen. Und es ist noch ein Punkt, da haben wir heute Morgen, darf ich den vielleicht noch erwähnen, mit der Vererbung von Traumata, über die wir gesprochen haben. Es gibt ja viele von Ihnen werden das kennen. Es gibt Forschung zu dem Thema, ob Traumata, die erlebt worden sind, weiter vererbt werden oder weitergegeben werden von einer Generation zur anderen. Das hat man erforscht von den Kriegskindern, dann über die Kinder der Kriegskinder und dann die Enkel der Kriegskinder. Da werden Trauma. Es ist tatsächlich Stand der Wissenschaft, dass Traumata weitergegeben werden. Und das Problem haben wir natürlich, durch Corona-Maßnahmen sind unzählige Menschen auch traumatisiert worden. Und jetzt haben wir natürlich das Problem, wenn wir daran nicht arbeiten, wenn wir uns mit diesen Traumata nicht befassen, dann werden die einfach unreflektiert weitergegeben. Dann haben wir für die nächsten Jahrzehnte weitergegeben eine traumatisierte Gesellschaft. Ich würde gerne, jetzt haben wir ein ganz ernstes Thema, ich würde gerne nochmal das mit der roten Ampel, darf ich das auch noch erzählen? Es kommt noch ein Beispiel. Nein, es ist tatsächlich so, also meine Beobachtung, und da gibt es aber auch Forschung dazu, das ist jetzt nicht nur meine individuelle Beobachtung, also nicht zu der Geschichte, die ich gleich erzähle, sondern zu dem Thema, dass die Gesellschaft insgesamt depressiver, ängstlicher, aggressiver geworden ist. Also wenn man da genauer hinguckt, also die Zündschnur ist überall kürzer geworden zum Beispiel. Und ja, ich bringe mal ein Beispiel dafür. Das insgesamt, ich merke es ja auch, ich habe ja auch ganz viel mit Studenten zu tun. Die Studenten sind anders als vor Corona, die Generation. Die sind einfach ängstlicher und gedrückter. Die sind auch gedrückter. Also da ist nicht mehr diese Lebensfreude oder nur noch ausnahmsweise. Das ist irgendwie was ganz anderes. Das kriege ich auch so mit. Also wir sind, oder viele sind eben auch ängstlicher geworden. Das hängt aber mit diesem Trauma da zusammen, die einen nicht loslassen. Banales Beispiel, aber lustig, deswegen erzähle ich das ganz kurz mal. Das ist eine Geschichte, ja, egal. Was machen Sie, wenn Sie als Fußgänger an der roten Fußgängerampel stehen, es ist später Nachmittag, es kommt kein Verkehr. Was machen Sie dann? Ja, das haben wir jetzt juristisch nicht gehört, aber ja, man geht rüber. Was ist denn vor Corona, also wenn Sie in Berlin vor Corona über die Fußgängerampel bei Rot gegangen sind, was ist dann passiert? Alle freuen sich und laufen hinterher. Irgendeiner fängt an und alle laufen hinterher. Das ist nicht mehr so. Seit Corona ist das nicht mehr so. Achten Sie mal drauf. Also ich kenne das manchmal aus Versehen natürlich. Nur ab und zu gehe ich mal bei Rot über die Ampel. Nie extra oder sonst wie. Ja, danke, das ist nett. Dann stehen die Leute, es kommt keiner hinterher. Das trauen die sich nicht mehr. Und sie gucken böse und irritiert und sonst wie. Früher haben alle gegrinst, wie befreit und sind losmarschiert. Das ist heute nicht mehr so. Und das ist so ein winziges Detail oder so ein winziger Punkt, an dem man das merkt, finde ich. Es gibt viel größere und wichtigere und so weiter Bereiche, an denen man das merkt. Aber da, an diesen kleinen Punkten, merkt man das.
Okay, ich beantworte die Frage auch mal, was ich denke, aber nur so minimal. Ich glaube, es gibt natürlich den Teil auf Enquete-Kommission, Untersuchungsausschuss zu hoffen, zu spekulieren, sich den zu wünschen. Und ich versuche den Bogen zum Anfang dieses Gesprächs zu schlagen, wo ich von den Feuern, die überall brannten und Leute haben sich getroffen und geredet. Ich denke, natürlich liegt es auch in der Verantwortung von uns, von jedem Einzelnen zu überlegen, was bräuchte meine Nachbarschaft für eine Aufarbeitung, was bräuchte meine Nachbarschaft für Dialog, für Gespräche, weil es werden ja Krisen kommen. Und ich bin halt ein Fan davon, nicht nur zu gucken, wann machen jetzt die endlich die Aufarbeitung, so nach dem Motto, wann kommen endlich die neuen Maßnahmen, die ich sozusagen einhalten darf, sondern was könnte ich tun, indem wir zum Beispiel jetzt hier alle zusammensitzen und sagen, wir hören uns mal zu und entdecken Perspektiven. Also da würde ich einfach die Selbstverantwortung nochmal akzentuieren wollen. Und jetzt würde ich gerne, gibt es die Gelegenheit, dass Sie alle eine Frage, aber auch ein Statement was sagen dürfen. Ich bitte um folgende Dinge. Wenn es eine Frage ist, klar und präzise, ohne eine halbe Stunde Vorgeschichte, sondern eine klar und präzise Frage. Und wenn es ein eigenes Statement ist, dann auch darauf achten, dass es noch andere Leute gibt, die ein Statement geben wollen. Ich weiß, dass bei Corona-Maßnahmen, nicht bei dem Virus, sondern bei den Maßnahmen, wahnsinnig viel Leid und Schmerz entstanden ist. Und der muss auch raus. Bei jeder Veranstaltung erlebe ich es. Wir schaffen es aber nicht von jedem jetzt hier alles. Deshalb einfach mein Hinweis, kurze, präzise Fragen. Und auch gerne, wir sind ja nicht hier nur Experten, da nur welche, die was wissen wollen, auch eigene Sätze, Statements oder Perspektiven, die wichtig erscheinen. Ich schnapp mir jetzt ein Mikro und lauf rum und fange die Sachen ein.
Aufstehen oder? Meine Frage ist ganz einfach. Also ich lebe seit 25 Jahren nicht mehr in Deutschland. Es gibt zwei Untersuchungen von Martin Gielens in Amerika, Affluenz und Influenz, und in Deutschland von Professor Schäfer, Uni Osnabrück, der Armutsbericht 2014. Die zeigen, dass die Mehrheit politisch, wenn das den oberen 10% widerspricht, sich nicht durchsetzen können. Es werden keine politischen Entscheidungen dadurch verursacht. Löst sich das Ganze nicht einfach aus, wenn wir sagen, wir leben in keiner Demokratie? Also alle Institutionen haben versagt. Also meine Frage ist ganz einfach. Leben wir Ihrer Meinung nach noch in einer Demokratie? Weil wir, ich hatte gerade draußen ein Gespräch, dass wir uns erinnert haben, wie wir uns gefühlt haben, dass wir auch zumindest ein Verständnis davon haben. Alle sagen, ich wäre Schindler gewesen. Ja? Also meine Frage ist ganz einfach, leben wir Ihrer Meinung nach noch in der Demokratie?
Das ist keine Ja- oder Nein-Frage. Demokratie ist auch, es gibt auch immer mehr oder weniger Demokratie, würde ich sagen. Das heißt, wir leben schon in Zeiten, in denen es weniger Demokratie gab als früher. Wir hatten in Deutschland tatsächlich Zeiten, in denen alle freier waren, in denen die politischen Freiheiten auch größer waren. Hat ja nicht aufgehört seit Corona. Es geht ja weiter, wenn man sich anguckt, wie die Meinungsfreiheit im Augenblick unter Druck steht. Sie haben es völlig zu Recht gesagt, die gehört in die DNA der Demokratie, die Meinungsfreiheit zum Beispiel. Es gibt einfach politische Kräfte, die Freiheit einschränken wollen und damit auch die Demokratie. Das müssen wir uns bewusst sein. Also insofern, wir haben sicher nicht in dem Sinne eine wunderbare, hundertprozentige Musterdemokratie aus meiner Einschätzung. Aber es ist auch nicht so, dass wir gar keine hätten. Sonst könnten wir jetzt hier auch nicht sitzen, zum Beispiel. Wir müssen das vielleicht als Auftrag nehmen. Wenn uns die Demokratie nicht gefällt, dann müssen wir ein bisschen was dran tun. Oder dann tun wir jeder an seiner Stelle was man machen kann. Also Demokratie ist ein Auftrag auch. Wir können nicht irgendwie sagen, jetzt haben wir die Demokratie erreicht, jetzt setzen wir uns zur Ruhe. Es ist anstrengend, das ist leider anstrengend. Das nervt mich auch tierisch, aber ich würde auch lieber Fernsehen gucken, als Demokratie machen. Irgendwie. Naja.
Schauen Sie das Fernsehen. Wer hätte das gedacht?
Demokratie ist nicht mein Kerngeschäft, würde ich sagen.
Ja, also das ist so meine Sicht darauf. Ja, es geht rauf und runter mit der Demokratie. Im Augenblick sind wir, glaube ich, tatsächlich ein bisschen weiter unten. Aber das heißt nicht, dass wir so tief unten sind, dass wir nicht wieder raufkämen. Es ist nicht verloren, das würde ich nicht sagen.
Also sozusagen, das habe ich ja vorhin schon angesprochen, dieser Vorsatz, der dahinter steckte, da müssen Sie jetzt weit ausholen, dann haben Sie diese Bewegung da rein in diese Gain-of-Function-Forschung. Dann, ich meine, dass das Ganze jetzt rein zufällig über die Natur in dem Ort stattfand, wo diese Gain-of-Function-Forschung den Schwerpunkt hatte, da muss man kein Statistiker sein, um das auszurechnen, dass das extremst unwahrscheinlich war. Ja. Aber trotzdem, man muss auch, wenn man jetzt die Aufbereitung, Sie haben es ja an der Aufbereitung aufgehängt, über die Aufbereitung nachdenken, müssen wir einfach sehen, wie groß sind wir eigentlich in der Realität, was können wir eigentlich umsetzen? Und da sind wir natürlich ganz, ganz weit hinten. Also wenn Sie allein mal auf die WHO schauen, auf die Finanzierung der WHO, da zahlen wir, glaube ich, sogar neben den USA am meisten ein. Aber die private Förderung davon, also von der englischen Stiftung, wo jetzt der Manager, der Farah, bei der WHO ist, das ist alles so weit zusammenhängt. Also ich versuche immer an der Stelle erstmal auch kleine Schritte zu machen, die ich realisieren kann, auch wenn ich das, was Sie gerade gesagt haben, nicht völlig zurückweise, aber so, dass dieses alles am großen Schreibtisch geplant war und umgesetzt wurde, daran habe ich meine Zweifel.
Also wenn ich da auch noch mal ganz kurz was ergänzen darf. Ich bin da auch ein bisschen vorsichtig, wenn man sagt, es gibt einen ganz großen Plan und der betrifft die ganze Welt. Also meine berufliche Erfahrung in den letzten Jahrzehnten ist eigentlich eher, man soll nicht Verschwörungen vermuten, wo Chaos herrscht. Ich glaube, es ist ganz oft einfach... Ja, ich würde der These zustimmen, dass das natürlich dass das ein Laborunfall war und dass da an ganz furchtbaren biologischen Waffen geforscht wird, zum Beispiel in verschiedenen Labors, unter anderem in China, aber nicht nur da. Da spricht im Augenblick unheimlich viel dafür. Ich glaube aber nicht, dass das Virus sozusagen bewusst freigesetzt worden ist. Ich glaube tatsächlich, es war einfach ein Unfall. Und dann war man damit beschäftigt, die nächsten Jahre den Unfall zu reparieren. Das macht's jetzt im Einzelnen nicht weniger schlimm. Aber ich bin mir nicht sicher, ob da so der verbrecherische Plan dahinter steht. Es sind Verbrechen passiert, aber nicht, es gibt nicht diesen, ich weiß nicht, ob es diesen verbrecherischen Masterplan gibt.
Welche Institutionen müssen wie verändert werden, beziehungsweise welche Institutionen müssen neu erschaffen werden, damit zukünftig ein Corona nicht wiederholt werden kann? Der zweite Punkt, auch ich beklage nämlich, dass die Rolle der Ärzte hier nicht zu Wort gekommen ist, die ja immerhin nicht wissen konnten, was sie da in die Venen oder in den Muskel jagen. Das heißt, wenn sie darüber nicht aufklären konnten, weil sie nichts darüber sagen konnten, war der ganze Prozess der Einwilligung, der Beratung und Aufklärung hinfällig. Warum haben die vielen Ärzte, die das Zeug genommen und verspritzt haben, warum haben die ihr Ethos vergessen oder ihre berufliche... Also ihren Standard ganz einfach. Übertragen kann man auch sagen, oder Herr Antes hatte vorhin mir die Frage vor Beginn der Veranstaltung freigegeben, wie kommt es, dass viele Wissenschaftler dieser Corona-Politik und zugestimmt haben, das heißt, ihre epidemiologisches und medizinisches Wissen beiseite geschoben haben oder vergessen haben? War das Vorsatz? Glaube ich nicht. Und Inkompetenz, glaube ich, auch nicht, nur Druck. Also man kann sich ja nicht auf Hysterie beziehungsweise auf Druck von außen herausreden, wenn man an verantwortlicher Stelle an einer Universität tätig ist. Andere wie Herr Professor Sönnigsen haben sich von diesem Druck ebenfalls freimachen können. Punkt.
Naja, also um hinten anzufangen bei Sönnigsen, zu einem hohen Preis. Ja, und dann ist man sofort beim Kern des Problems. Unglaubliche Interessenkonflikte. Überall. Und wenn man mal auf die Ärzte schaut, wie der ehemalige Vorsitzende der Bundesärztekammer Montgomery teilweise geifernt, genauso schlimm wie Politiker und andere, teilweise Wissenschaftler, dort blanken Unfug in die Mikrofone gesprochen hat, wo man eigentlich erwarten könnte, dass er sich zumindest informiert, dass das einigermaßen richtig, was er sagt. Das war ja unglaublich. Er war ja mit der Schlimmste bei der ganzen Angelegenheit. Dann kann man das entschuldigen damit, dass er Radiologe ist und kein Arzt. Da würden mir wahrscheinlich einige Ärzte zustimmen, aber war nicht so ernst gemeint. Gut. Also deswegen bei diesen Interessenkonflikten und deswegen Transparenz ist ein Aspekt, der wirklich gefördert und gefordert werden muss. Ja, und diese ganze Mauschelei, dass man auch jetzt die Verträge 75 Jahre, glaube ich, geheim halten darf. Ja, das ist auch unglaublich. Also sagen, was mit, wie der Steuerzahler mit seinen eigenen Steuern betrogen wird, das ist sicherlich ein Punkt, der aufgegriffen werden muss. Und der erste Teil der Frage war die Institutionen. Wir brauchen einfach ein hochkompetentes, eine Allzweckwaffe, Gesundheitspolitik evidenzbasiert zu beraten. Und das heißt, das muss raus aus dem Fahrwasser vom BMG, vom Bundesministerium für Gesundheit. Wir hatten sowas auch schon mal vor 20, 30 Jahren in der Richtung. Und dann muss dort eine Unabhängigkeit auch gewährleistet sein. Im Moment passiert schon wieder das Gegenteil. Das RKI wird zerschlagen. und sozusagen in eine Abteilung übertragbare Krankheiten, in die andere Abteilung nicht übertragbare Krankheiten. Da werden schon wieder Strukturen auseinandergerissen. Da gibt es jede Menge Statements aus der Öffentlichkeit, die das zu Recht massivst kritisiert. Aber es läuft schon wieder weiter und wir schaffen sozusagen die nächste Phase von Inkompetenz. Leider.
Also ich glaube...
Na, es gibt nicht die Impfung. Es gibt einen Passivimpfstoff zum Beispiel, der hat mit dem mRNA nichts zu tun. Man hätte auch sagen können, wir machen nur eine Passivimpfung. Das hätte zum großen Teil vielleicht sogar sehr viel gebracht und hätte gereicht. Ja, und das Ganze, da würde ich zustimmen, das war ein Riesenexperiment, was man unter chaotischen und zu gedrängten Bedingungen durchgezogen hat. Das hätte man so nicht machen sollen.
Darf ich noch einen Satz sagen zu dem, was Sie gerade gesagt haben, was kann man denn machen? Es gibt tausende von einzelnen Maßnahmen, die man sich überlegen kann, die man machen kann. Wir müssen uns über zwei Dinge, glaube ich, über die zwei, aus meiner Sicht, die zwei wichtigsten Grundursachen klar werden, warum das so schief gelaufen ist. Und dann sind wir auch bei der Frage, wie die Menschen funktionieren. Und wenn wir das uns klar machen, dann können wir auch, glaube ich, genauer überlegen, was man da machen könnte. Ich glaube, es gibt zwei Gründe, warum so viele mitgemacht haben. Ärzte, Juristen, alle möglichen Experten. Es gibt zwei Gründe. Ein Grund ist tatsächlich Angst. Man muss sich klar machen, wir hatten eine ängstliche Gesellschaft. Es wurde auch bewusst von der Politik Angst geschürt. Das muss man sich, glaube ich, auch klar machen. Und sich dieser Angst zu widersetzen, ist eben auch schwierig. Das ist der eine Punkt. Also Angst führt dazu, dass man bösartige Dinge tut, schlechte Dinge tut und so weiter. Der zweite Punkt ist natürlich auch, es gibt auch eine gewisse Karrieregeilheit, ich sag's mal so, und eine Machtgeilheit. Das erklärt auch bei manchen Experten, gerade vor allen Dingen bei Experten, warum sie mitgemacht haben. Es gibt einfach, wenn Macht auftritt, gibt es immer Leute, die mitmachen wollen, die im Schatten dieser Macht dann gedeihen und ihr Glück machen wollen und hinterherlaufen. Es gibt immer, wenn es einen Machthaber gibt, gibt's immer den Aktentaschenträger hinterher. Und diese Leute sind dann auch, wenn es um ihre Karriere geht, skrupellos. Das muss man sich klar machen. Das sind unterschiedliche Motive, die da eine Rolle spielen oder Antriebe vielleicht auch, die eine Rolle spielen. Da müsste man auch, glaube ich, ganz stark nochmal mit Psychologen sprechen. Aber wir müssen erst einmal ganz tief überlegen, warum machen Menschen überhaupt sowas? Und dann fangen wir an, vielleicht an den Institutionen wieder was rumzubauen. Das wäre mein Ansatz.
Und was die Angsterzeugung angeht, da gab es ja dieses bewusst angstmachende Papier aus dem Bundesinnenministerium, verfasst von einem Soziologen, der heute noch stolz darauf ist, dass er es gemacht hat. Der Name kam schon, Bude. Ja, der heute noch stolz darauf ist, das auch noch öffentlich verteidigt.
Ja, vielen Dank. Ich bin, wie Herr Böhme, Nessler, auch großer Fan unserer Verfassung und halte die auch für eine der besten der Welt. Und von daher habe ich gerade deswegen Fragen. Sie haben gerade wunderbar die Komponenten aufgezählt, warum es auch wieder zu einer Diskriminierung einer Minderheit kam. Und ich glaube, neben Angst ist das Wichtigste, der wichtigste Punkt, eine moralische Überlegenheit einer Mehrheit gegenüber einer Minderheit, gepaart mit Angst. Und ich denke, deswegen ist es wieder dazu gekommen. Nichtsdestotrotz ist die Frage, aus verfassungsrechtlicher Sicht ist ja die Ausgrenzung der Ungeimpften ein medizinevidenzbasiertes Problematik, die sehr vielreichend ist. Also ich kann ja auf ein einziges Merkmal dieses gar nicht runterbrechen, weil es so viele Merkmale gibt, ob jetzt ein Mensch sich infiziert, in welchem Gesundheitszustand ist er, hat er eine Kreuzimmunität, hat er eine vorherige Immunität. Und ich breche dieses komplexe System auf ein Merkmal runter und grenze ihn deswegen aus. Warum ist das juristisch durchgegangen, wenn man doch weiß, dass es so viele Elemente der Gefahren, der Weitergabe, der Erkrankung etc. gibt, die über dieses eine Merkmal hinausgehen. Sprich, der junge Ungeimpfte kann sich nie erkranken, weil er eine Kreuzimmunität hat. Der Geimpfte wird krank und verbreitet es, das weiß man ja. Also es ist ja ein Vorurteil und wieder eine Beweislastumkehr auch gleichzeitig. Also warum hat die Judikative bei diesem Punkt so versagt?
Also ich glaube auch wieder zwei Punkte, wenn ich das sagen darf. Auch hier wieder. was die Richter hätten machen müssen, ist, dass sie sich genau diese Informationen alle besorgen, die Sie jetzt gerade genannt haben und auch ganz viele andere Informationen und dann daraus das entsprechende Urteil machen. Dann die Frage stellen, dürfen wir jetzt das Grundrecht einschränken oder ist die Gefahr gar nicht so groß? Das wäre das. Das haben sie nicht gemacht. Sie haben sich das RKI angeguckt und gesagt, RKI sagt, alles schlimm, also dürfen wir in die Verfassung eingreifen. Und dann sind sie, die Judikative ist dem Staat nicht in den Arm gefallen. Ich glaube, das sind auch wieder vor allen Dingen die zwei Gründe, über die ich gerade gesprochen habe. Also die Frage, wir reden ja über Menschen. Wenn wir über Institutionen reden, dann reden wir über die Menschen, die in der Institution sitzen. Und die ticken so. Also ich glaube tatsächlich, auch Richter haben dann irgendwie Angst gehabt. Es wurde so eine große Angstwelle losgetreten. Die Spitzenpolitik sagt, wir müssen, es ist alles ganz schlimm und so weiter. Die Bilder von Bergamo und so weiter. Und dann hätte der kleine Verwaltungsrichter irgendwo in der Provinz zum Beispiel oder der Amtsrichter, der hätte sagen müssen, Moment mal gerade, das gucke ich mir doch jetzt mal ganz genau an, ist das nicht vielleicht Quatsch, was das RKI erzählt? Und das müssen sich erstmal trauen, dieses Rückgrat zu haben und diese Zivilcourage, die hatten eben viele nicht, die meisten. Es gibt wenige. Aber das hilft nichts, wenn es 96% sind, die es nicht machen. Dann kann man es nicht aufhalten. Insofern glaube ich ja. Und die anderen natürlich, die gesagt haben, ja, wir wollen noch Karriere machen, wir wollen ans Oberverwaltungsgericht, wir wollen an den Bundesgerichtshof und so weiter. Wir sind mal ein bisschen still und halten uns mal bedeckt und gucken mal, was die Macht macht. Das gibt's ja in der Justiz auch. Wir gucken mal, was die Macht macht. Und dann richten wir uns danach. Deswegen richten sich ja die meisten Gerichte auch nach dem Bundesgerichtshof und nach dem Bundesverfassungsgericht. Dann können sie nichts falsch machen. Dann sagen die, ja, Moment mal gerade, wenn du mein Urteil kritisierst, das Bundesverfassungsgericht macht es ja auch so. Also es sind Menschen und diese Menschen sind nicht mutig, nicht immer, viele schon, aber nicht immer alle mutig und rational. Das ist das Problem, glaube ich.
Gut, ich würde sagen, wir schaffen noch zwei Fragen, aber der Rest kann auch in Gespräche weitergeführt werden.
Ja, ich habe nur mal eine ganz kurze Frage. Weshalb wurde die Kühlkette damals bei BioNTech, die minus 70, minus 80 Grad, plötzlich abgeschafft? Weshalb war die nicht mehr notwendig? Gut, und dann hätte ich vielleicht eine zweite Frage noch zu der Studie von Kubantner und Reitzner. Ich könnte mal kurz vorlesen, ist auch nur ein Satz. Und zwar, die habe ich gestellt an Frag den Staat, kann man ja machen. Und da habe ich nur die Frage gestellt, sehr geehrte Damen und Herren, gibt es im Rahmen des IFG ein Dokument im BMG, welches der angewandten Methode als auch der zeitlichen Korrelation zwischen Übersterblichkeit und Impfung in der Peer-Review-Verfahren veröffentlichten Studie, Kubantner-Reitzner 2023 und so weiter, widerspricht. Vielleicht haben Sie auch darauf eine Antwort. Also, danke.
Also zur Kühlkette muss ich sagen, ich habe keine Ahnung. Ich habe es irgendwie wahrgenommen, aber ich habe nicht mal seinerzeit eine Antwort gewusst. Und was die Arbeit von Kubantner und EAL angeht, die ist nicht so klar, wie der Titel sagt. Also da hätte ich auch an einigen Stellen massive Fragen. Ich kann es jetzt in Kürze nicht beantworten, nicht zufriedenstellend.
Okay, dann der Nächste.
Ja, also ich habe ja da in Schweden mal nachgefragt nach der Kühlkette und die Antwort war, also Legemittelinstitut, und die Antwort lautete, ja, die wurde abgeschafft, weil die Firma hat hergestellt, hat geprüft und hat es für gutchen, also gut befunden. Das war also die Kontrolle.
Ja, gut. Letzte Wortmeldung oder Frage?
Ja, also ein kurzer Beitrag. Erich Freisleben mein Name. Ich habe einen konkreten Vorschlag, der jetzt auch gerade in die Zeit passt, auch nach den Wahlen, die wir jetzt gerade erlebt haben. Ich sehe, dass die Demokratie verzaubert ist. Ja, die funktioniert nicht, die Institutionen funktionieren nicht. Und wir brauchen sowas wie einen Gegenzauber. Der Zauber ist eigentlich vor allen Dingen, das sehe ich auch wie viele Beiträge, das hier gesagt haben, durch die Angst ganz stark getriggert. Und wir brauchen jetzt einen Gegenzauber. Und der Gegenzauber wäre der, dass wir tatsächlich feststellen, dass ein großer Teil der Geimpften immunologisch geschädigt ist, was ich feststellen lässt, Und dass zum Beispiel diese hohe Krankheitshäufigkeit und das alles, was hier ja die ganze Zeit diskutiert wird, erklärt. Dann auch die Übersterblichkeit, das heißt, wir brauchen eigentlich Sektionen, eine Pflicht, in einer bestimmten Anzahl bei unklaren Todesfällen Sektionen zu machen und zum Beispiel diese Methoden der Spike-Färbung und sowas zu nutzen. Und wenn wir nämlich das geklärt haben und wir haben Ergebnisse, die zeigen, dass, dass Schäden da sind, und zwar auch bei denen, die sich haben impfen lassen, dass sie auch sich fragen müssen, Mensch, verdammt nochmal, gehöre ich jetzt denen vielleicht auch dazu? Ja? Oder könnte mir etwas passieren? Klingt jetzt vielleicht ein bisschen böse, aber ich glaube, es wird nur so gehen, dass wir dann tatsächlich auch, dass auch ein Journalist im Mainstream-Medium sich fragt, bin ich auch betroffen? Ich gucke mal auch, ob ich meine Spikes oder ob meine Beschwerden vielleicht damit zusammenhängen. Dann hätten wir ganz, ganz viel gewonnen. Und ich finde, dass die Wahlen, die jetzt gerade gelaufen sind, tatsächlich eine Chance schaffen, in den Bundesländern solche Untersuchungen auf die Wege zu leiten. Das wird natürlich nicht von den Mainstream oder von den bisherigen tragenden Parteien so sein, aber das kann zum Beispiel durch BSW und durch AfD zusammen initiiert werden. Es kommt, da sollte man auch keine Berührungsängste haben. Das muss passieren. Und ich glaube, es wäre vielleicht nochmal, und meine Frage jetzt auch an Sie, wie kann man das vielleicht auch entweder juristisch und medizinisch unterstützen, diese Aktion?
Ja, die Frage klingt sehr einfach, aber es ist rein formal. In Deutschland wird es nicht funktionieren. Das waren Landtagswahlen. Das heißt, Medizin ist eigentlich Landessache. Aber diese Forschungsfragen, die Sie jetzt dahinter formuliert haben, das ist Bundessache. Also, wenn ich mir vorstellen wollte, welche Vorschläge ich machen kann, damit es überhaupt erstmal anläuft in die Richtung, dann bin ich sofort in dem gegenwärtigen Dilemma, je nachdem, wie man es interpretiert, dass ich diese Landtagswahlen jetzt habe und jetzt habe ich noch ein Jahr Zeit, bis ich die Bundestagswahlen habe. Und wie sich das abbildet, das wage ich nicht zu beurteilen. Aber so einfach, wie Sie es gerade vorgeschlagen haben, auch dass dann Journalisten sich überlegen, bin ich auch betroffen, da kommt auch wieder eine menschliche Eigenschaft rein. Die Verdrängung ist im Moment gigantisch. Eigentlich will keiner mehr was damit zu tun haben. Und jetzt diese Themen auszugraben und dann wirklich mit den Menschen, die geimpft wurden, sozusagen die einzubestellen und dann wirklich, was weiß ich, über Blutproben oder sonst was oder auch tiefere Eingriffe, diese Fragen zu beantworten, weil die sind nicht einfach zu beantworten, das halte ich gegenwärtig für ziemlich aussichtslos.
Wenn ich aus Politikwissenschaftler und rechtswissenschaftlicher Sicht was sagen könnte dazu, man müsste Regeln schaffen, dass es Anreize dafür gibt, sich selber testen zu lassen, wenn man es gerne will. Das könnte zum Beispiel heißen, dass die Krankenkassen verpflichtet werden, die Tests zu übernehmen und so weiter. Dass sozusagen ganz einfach ist, sich mal zwischendurch diesen Test zu unterziehen, die sie vorschlagen. Und dafür brauchen wir einfach den politischen Rückenwind. Das ist der entscheidende Punkt. Letztlich hängt es am Parlament. Wenn das Parlament die entsprechenden Gesetze macht, dann geht das wunderbar. Wenn das Parlament aber bei der sich der Aufarbeitung entgegenstellt, zum Beispiel entgegenstimmt, dann wird es schwierig. Das heißt also, es muss tatsächlich in der Politik der Bevölkerung sich ändern und dann bildet sich es im Parlament ab. Ich glaube, das ist der Kern. Da kommen wir, egal was für eine Aufarbeitung wir machen, nicht dran vorbei.
Gut, dann mag ich jetzt den Abend hier abschließen. Ich würde gern zuerst mal Ihnen danken, Herr Antes und Böhme Nessler, dass Sie heute hier Ihre Zeit geschenkt haben, auch eine weite Reise in Kauf genommen haben zum Beispiel, um mit uns hier diesen Abend zu verbringen.
Auf Spurensuche nach Natürlichkeit. Ein Blog von Bastian Barucker.
Liebe Zuhörer, sollte Ihnen dieser Podcast wertvoll erscheinen, freue ich mich über Spenden. Nur mit finanzieller Unterstützung kann ich weiterhin Veröffentlichungen ermöglichen. Herzlichen Dank.